Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel und alles Gute nachträglich zum runden Geburtstag. Endlich sind wir nicht mehr Teenies. Endlich sind wir 20, endlich sind wir quasi erwachsen und irgendwie ist aber alles noch genauso, wie es vorher war. Der einzige Unterschied ist, dass wir heute mal wieder zu dritt sind, aber wir haben heute wieder einen neuen Gast da. Martin und ich sind öfter mal hier, aber heute dürfen wir dich hier begrüßen, Nachti. Willst du einfach mal kurz ein, zwei Sätze dir sagen, was du so im SC Ingolstadt Kosmos treibst, was du dich hierher verschlägt, wie es dir so geht?
Ja gut, mein Name ist schon gefallen, also ich bin der Nachti, ich bin wahrscheinlich den meisten im Blog bekannt für meine aktuelle Position als Vorsänger. Ich bin aber schon seit frühester Jugend, ich sag mal seit ich 10, 11 Jahre bin schon irgendwo rumgelaufen im FC Ingolstadt, bis ich dann seit ich 13, 14 bin ein aktiver Teil der Fanszene bin. Ich würde sagen, ich habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht und der Grund, warum ich hier bin, ist wahrscheinlich, weil ich wie ihr beide fasziniert von diesem Verein bin und fasziniert von Fakten und Informationen drumherum, weil es ein Kuriosum an sich ist.
Wie stehst du so zu ranten? Also hast du Bock, irgendwie auch den Verein aufzuregen? Oder
bist ja, da bin ich ja auch mit, würde ich Profi sagen.
Ja, da sind wir ja eigentlich ganz gut unterwegs. Aber wir fasziniert ist natürlich, weil 20 Jahre eigentlich wirklich Achterbahnfahrt. Wir haben es kurz so zwischendurch, zwischen Tür und Angel, mal kurz zurück überlegt, wie diese letzten 20 Jahre so waren. Und man muss halt wirklich sagen, naja, vielleicht hatte die Achterbahnfahrt doch mehr Tiefen als Höhen, aber das macht es wahrscheinlich genauso faszinierend, wie du es gerade schon mal gesagt hast. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich heute erst bei unserem Brot- und Buttergeschäft nachgehen und uns auch den letzten 5 Spielen mal widmen. Das sind natürlich wieder 5 Spiele. Jedes Mal denke ich mir, diesmal werden es bestimmt nur 4 gewesen sein, aber es sind 5 Spiele. Aber da haben wir auch einfach mehr zu quatschen.
Vielleicht bevor wir mit dem Halle-Spiel starten, ich wollte tatsächlich noch irgendwie kurz auf die Winterpause auch irgendwie eingehen, weil es sind ja auch da nicht so viele wirklich zusätzlich 4 Spiele dazugekommen.
Ja, eigentlich also, wollten wir eine Sonderfolge machen.
Ja, du wolltest zur Transferperiode
eine
Sonderfolge machen. Ja, da wurde uns noch ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Also ursprünglich war unsere Idee, eine Sonderfolge zu machen, indem wir einfach Sonderfolge zu Transferfenster FC Ingolstadt. Intro, Outro, ciao. Aber das hat dann leider schon irgendwie mit dem Abgang von Udogu nicht mehr funktioniert. Dann hätten wir zumindest mal zwischendurch einen Satz sagen müssen, dass wir einen verloren haben. Aber dann hat sich ja auch noch ein bisschen mehr gedreht. Sollen wir die mannigfaltige Menge der Wintertransfers vorschieben, wenn wir jetzt schon dabei sind?
Ja, können wir kurz abarbeiten, oder?
Mit Udogu hast du ja schon den ersten genannt, der wahrscheinlich weniger Wellen geschlagen hat, sag ich mal.
Ja, ist es nur Laie, oder? Wir kriegen ihn zumindest zurück, wenn ich es richtig sehe.
Ja.
Ich habe nur so ein bisschen die Angst, Elatissen. Ich weiß nicht, vielleicht wird das irgendwie so der 19. Elfmeter im Finale oder so. Der dann entweder für oder gegen uns fällt. Das war wieder gegen Regensburg, war es doch, glaube ich, der Wusi, der irgendwie verschossen hat, den 240. Elfmeter.
Ja, richtig.
Ich glaube, ich muss dich korrigieren. Ich glaube, das Halbfinale ist schon ausgelost. Unser Viertelfinale steht nur noch an, aber ich glaube, wir würden im Halbfinale schon auf Elatissen treffen, oder?
Also, echt?
Ich glaube schon.
Das habe ich nicht auf dem Wusi.
Also, aber ja, also Udogu hat nicht so viel Wellen geschlagen, aber es könnte sein, dass er noch Wellen schlägt. Ja.
Das könnte tatsächlich der Zweite auch schaffen mit Bellemé.
Ja.
Den wird im Leier abgebrochen und jetzt wieder bei Lübeck aufgeschlagen.
Ja.
Vorletzter Spieltag, glaube ich. Ich glaube, vorletzter Spieltag gegen Lübeck. Es wäre prädestiniert eigentlich dafür.
Dass ja, ist halt auch in 20 Jahren der FC Ingolstadt-Geschichte, ist uns auch das nie zugute gekommen, einen Spieler an den Ligakonkurrenten zu verkaufen.
Vollkommen richtig, da bin ich ja sehr fasziniert davon, dass es diesmal gegen Dresden funktioniert hat, dass Kutschke nicht getroffen hat, aber nein. Sagen wir mal, wir arbeiten ja gerade zumindest wieder dran, dass wir jetzt nicht unbedingt am vorletzten Spieltag noch um den Aufstieg spielen.
Weil wir da natürlich schon aufgestiegen sind. Ja,
klar, natürlich, sicher, auf jeden Fall. Aber als Zweiter, ich glaube, Erster wird es nicht mehr. aber ich sehe da schon so den Bellemé-Fahrrad hier im Kreuzeck. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Ja, wobei ich auch Lübeck gegen Dortmund 2 gesehen habe, da hat Bellemé jetzt auch nicht gerade geglänzt. Also da hat er auch schon die Leistung gebracht, die er bei uns auch gebracht hat.
Turnierspieler. Der braucht mal Spiele, der muss ein bisschen warm werden. Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, so richtig viele Spiele hat er bei uns ja auch irgendwie nicht.
Ja, aber ich würde auch fast sagen, zu Recht. Also ich muss, du musst tatsächlich, wenn du schon vorhin über Surrenden geredet hast, muss ich sagen, bei allen guten Transfers, die passiert sind vor der Saison, war Bemele schon mit der größte Reinfall.
Es ist halt ein Spielertyp, den wir sonst nicht so unglaublich viel haben, oder? Also es ist eigentlich so, das ist, ich denke mir jedes Mal, hat nicht so viel gezeigt, aber so einen für erstmal mal ein Konter, ein bisschen schneller irgendwie da Schlüssigkeit reinbringen.
Ja, ich weiß nicht, ob er darf. Also er wurde auch groß ja angekündigt als das HSV-Talent und der FC Ingolstadt traut sich, das Talent zu verpflichten, aber da habe ich wenig Talent und eher Karriere in der Regionalliga gesehen als...
Ja, es ist nicht so ganz abwegig, das mal auszuprobieren. Nee, und also, Belay kann, ja okay. Kann ja auch mal... Genau, also
kann ja auch mal in die Hose gehen.
Genau. Insofern ist mir lieber, dass quasi Bilemé geliehen wurde und das abgebrochen wurde, als hätten wir jetzt irgendwie Mause geliehen und hätten ihn dann wieder irgendwo zurückgeben müssen. So.
Ich meine, letztes Jahr war am Ende ziemlich froh über Chivea.
Ja, genau.
Der hat auch in der ersten, in der Hinrunde jetzt nicht so viel Rolle gespielt. Ja. Aber grundsätzlich war es in zwei, es war ab. Die Frage, die sich natürlich so erstmal gestellt hat, dann tut uns das weh? Ich glaube, die wenigsten haben ja im ersten Moment erstmal gedacht, okay, wir holen auch noch was auf dem Transfermarkt. War ja dann gut. Ohne also vorwegzunehmen, also wir müssen es vorwegnehmen, sicherlich, dass er Testrot verletzt hat.
Ja.
Und wenn wir jetzt nicht reagiert hätten auf Transfermarkt, wäre das, glaube ich, relativ bitter geworden. Und jetzt haben wir unseren neuen Daniel Steinemeier, die sich ja schon hier auf Twitter wieder durch die Runden dreht. Nachdem, was versprichst du dir davon, von diesem Transfer? Also Martin hat ja schon ganz wilde Theorien, die jetzt schon in den Männern eingefallen sind. Aber
ja, gut, ich würde sagen, auch riskant. Riskant, diesen Spieler zu verpflichten. Ich meine, 27 Jahre spricht jetzt auch nicht für ein junges Talent. Also ich meine, der muss schon gestandene Leistung bringen. Wenn ich jetzt auch vorwegnehmen kann, gegen Dresden hat er ja auch getroffen. Also, aber ich würde sagen, die Langzeitsicht wird uns zeigen, ob es ein guter Transfer war oder nicht. Ich würde es jetzt schlecht beurteilen, weil ich meine, selber Spielertyp wie Testro, und Testro hat uns jetzt auch nicht allzu viel gebracht bis jetzt die Saison. Nur, dass er halt vielleicht ein paar Zentimeter größer ist als Paco.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er so ähnlicher Spielertyp wie Testrot ist oder eher auch so ein bisschen Richtung Mause. Ja, also ich finde ihn fast eher so wie Mause. Was ich interessant fand, ist, Nachti und ich waren am Montag bei 19er Alu, auch absolute Sehempfehlung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. 19er Alu ist zurück und hatten Didi Beiersdorfer zu Gast. Und Didi hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man das kennt. Und hat auch
lange Sätze gebildet.
Er hat gesagt, dass sie quasi Grönning zusammen mit Beck damals gescoutet haben. Also
auch damals schon.
Auch, oder quasi auch im Umkehrschluss nur von dieser Zeit kannten. Ja. Das heißt, sie eigentlich die letzten 1,5 Jahre nicht mehr gescoutet haben und ihn jetzt so ein bisschen blind verpflichtet
haben. War auch schwer, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, nach Dänemark ging es für den Mann erstmal nach Japan oder Südkorea, eins von beiden. Das ist auch schwer, den da mal zu scouten.
Dann ja noch irgendwie Kreta und Spanien
jetzt. Genau, ja.
Also,
aber ist doch eigentlich eine geile Mieter.
Ja.
Also wenn du sowieso so ein Spieler bist, der halt eigentlich nur so in der zweiten Reihe rumläuft, fände ich es halt irgendwie ganz geil, zu sagen, oh, komm, mal ein bisschen Japan, Korea, was auch immer ist, und ein bisschen Inselhopping.
Deswegen bin ich mir auch gerade nicht sicher, was sein Ziel ist beim FC, ob er nicht gerade jetzt mit diesem, soweit ich auch mitbekommen habe, ein halbes Jahr Vertrag, ob der bis zum Ende der Saison einfach nur den FC nutzt, um mal wieder auf die europäische Landkarte zu kommen, so mäßig, weil
am Ende ist es ein guter Deal, wenn es einschlägt.
Wenn es einschlägt, ist ja.
Okay. Ich meine, er tritt natürlich so ein bisschen im Fußstapfen in den Erwartungen, glaube ich, jetzt schon bei den meisten irgendwie. Oh, Dänemark, oh, Beck. Ja, oh, die kennen sich auch
noch. Hat auch noch die Elf gekriegt.
Ja. Okay, die Elf. Und der muss jetzt mindestens 10 Tore schießen. Ich glaube, schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Aber ich meine, zu seiner Leistung kommen wir später dann wahrscheinlich noch, oder?
Bis ja.
Naja, dann.
Aber sagen wir mal, spannend und unerwartet. Aber nein, wir sind jetzt nicht abgeneigt über den nächsten Dan, der uns am Ende dann vielleicht noch ein paar Euro bringt. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt schon diese unglaubliche Liste an Wintertransfers.
Ja, worauf ich vorher eigentlich raus wollte, war aber eher so die Vorbereitungsspiele. Da gab es ja auch den Eklat.
Spiele, jetzt habe ich es jetzt kapiert.
Ja, genau. Sorry. Den Eklat im Winter mit dem kurzfristig abgesagten Testspiel in Leipzig.
Ja.
Und da würde mich eure Meinung nochmal ein bisschen dazu interessieren. Da war ja schon ein bisschen wütend. Ich glaube, hat nicht Kölner auch irgendwo zum Besten gegeben. Seine Telefonnummer kann kann von Leipzig gelöscht werden.
Ja, das hat er beim Fantreffen hat er das angesprochen. Genau. Da war so was er so, sag ich mal, durchklingen lassen hat, hat er so, kam es rüber, als meinte er, wir haben Leipzig damit einen Gefallen getan, dass wir gegen die das Testspiel machen. Und Leipzig hat kurz davor abgesagt, obwohl wir dann da waren und schlechte Rasenverhältnisse hier und da. Und ich glaube, Michi Kölner ist auf jeden Fall jetzt kein Fan mehr von Chemie. Ich finde das auch ein bisschen, also ich weiß nicht. Also wir haben es ja jetzt auch vor kurzem wieder im DFB-Pokal gesehen, dieses erst kurz vor Anpfiff Spielabsagen ist doch auch ein Schwachsinn, oder?
Ich meine, das also DFB-Pokal war ja die krasseste Variante, ja. Weil das Stadion schon voll quasi, ja, jetzt fällt uns auf, dass dieser komische Acker eigentlich wirklich nicht so gut ist, wenn vorher, also ich will Hektoliter Wasser drauf fallen. Bei dem Leipzig-Spiel habe ich das halt tatsächlich nur so am Rande mitbekommen. Ich habe das mal kurz überrascht, dass du es angesprochen hast.
Ja, also ich fand es irgendwie, die Wellen, die es so ein bisschen geschlagen hat, irgendwie interessant und auch halt die unterschiedlichen Wellen, die, ich glaube, Leipzig hat nämlich dann auf dem gleichen Platz trotzdem noch ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft oder so gemacht.
Ja, genau.
Und
es hat sich keiner verletzt.
Da hat sich niemand verletzt. Andererseits wissen wir aus Erfahrung, wir sind wahrscheinlich schon froh, dass das Spiel nicht stattgefunden hat, weil bei unserem Glück hätte sich dann wieder die halbe Mannschaft verletzt.
Ja, bei uns verletzen sich auch unseren Tennisplatz.
Andererseits finde ich es auch grundsätzlich so ein bisschen, Merkel, wie du auch schon sagst, so, ja, ist das so normal, dass quasi der höherklassige Verein zu dem unterklassigen fährt? Also normalerweise lässt man doch dann auch gern mal jemand
wahrscheinlich auch aus, ne? Genau aus dem Grund, dass du das Spiel nicht absagen musst, auch wenn es regnet, weil bei uns kannst du ja einfach auf Kunstrasen spielen. Ich meine, das ist ja...
Genau, also wundert mich eh so eine Testspielansetzung, dass man da, ja, wenn man dann schon keinen besseren Gegner, in Anführungszeichen, einfach sportlich, nichts gegen Chemie Leipzig, aber bekommt das dann nicht bei uns, zumindest am Trainingsfeld oder in der Mitte irgendwo oder was auch immer stattfindet, aber naja, also interessante, ich wollte nur ein bisschen drüber spekulieren, was da alles so
genau. Ja, ich glaube wirklich so, wie Michi Kölner das gemeint hat, dass echt ein Spätzle-Umrufer hat von Leipzig hat mal gekommen.
Könnt ihr nicht mal hier,
ja.
Dann kommen vielleicht ein paar Leute.
Ja, weil die nämlich, hat auch Michi gemeint, dass das bei Leipzig ist auch die Regel, dass die Fans immer ins Stadion kommen. Michi wollte erst unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, so wollte aber Leipzig nicht, weil die gesagt haben, immer die Ultras kommen, jedes Spiel, die immer ins Stadion, die können wir nicht ausschließen. An sich super, super Ansatz, aber da war doch schon von Anfang an dann das Salz in der Suppe, also da hätte man auch einfach gleich bleiben lassen können.
Jetzt nicht unbedingt die fruchtbarste Beziehung.
Ja.
Also wissen wir jetzt zukünftig zumindest, dass es auch keine Missverständnisse mehr geben wird, weil wir dann einfach gar nicht mehr gegen Leipzig Testspiele haben. Oder?
Zumindest gehe ich nicht gegen Chemie. Ja.
Ja, gegen das andere hoffentlich auch nicht, aber gegen den Block weiß ich jetzt auch nicht, deswegen vielleicht einfach gar nicht.
Genau.
Lassen wir es einfach mit Leipzig Testspielen, dann müssen wir uns auch nicht drüber aufregen.
Somit sind wir aber zumindest mit nur einem Testspiel in die Rückserie oder in die Restrunde gestartet. Ja.
Selbst da weiß ich nicht, gegen wen es war.
Das war gegen Fürth.
Aha. Ja, tatsächlich.
Da habe ich so währenddessen den Livestream ein bisschen laufen lassen und dann irgendwie mittendrin festzustellen, dass ich irgendwie den wieder von vorne gestartet habe und irgendwie zweimal das gleiche Tor gefallen ist. Dabei haben wir nur eins von gewonnen.
Ich dachte, boah, das ist einstudiert, die machen das immer gleich. Ja. Wirklich gut. Und Fürth kann das überhaupt nicht lesen.
Genau. Mann, sind wir gut nach Standards.
Naja. War ein langer Einwurf von Malone?
Nee, war eine Ecke, ich glaube, war sogar Kopfball von Malone, genau.
Na, das ist doch mal was.
Naja, ja, jetzt aber zu Halle, oder?
Ja, gehen wir zu Halle. Also, wie du schon merkst, habe ich jetzt in der Winterpause nicht so viel mitbekommen, was da passiert ist. Ja. Dafür hat unsere Mannschaft, glaube ich, irgendwie 4 Minuten nach der Winterpause auch noch nicht ganz kapiert, was passiert ist.
Gar nichts.
Tja, wie war deine Gemütslage, als die Winterpause endlich vorbei war und wir uns alle dachten, jetzt geht's wieder los, das war so geil vor der Winterpause, ich kann es nicht erwarten.
Ja, das war schon wieder, also ich würde schon fast sagen, typisch. Also ich kann nur auf die Historie immer wieder hin, also das ist schon wieder fast... Einfach nur typisch, wenn man fährt mit diesem Gefühl in Halle, Abstiegskandidat, du hast dieses 1-0 Testspielsieg von Fürth im Rücken, Yannick Mause in Topform, gut, der ist dann ausgefallen, das habe ich auch erst im Stadion mitbekommen, 5. gelbe Karte gesperrt. Aber dann,
aus dem Nichts hat er die 5. gelbe.
Ja, gut, das, mit sowas rechnet man auch einfach nicht, muss ich sagen. Also achte ich auch nicht drauf, wie viel gelbe
Karte man bekommt. Das schafft, ganz ehrlich.
Also, der ist schon auch schwer als Stürmer. Ja. Aber Funk kratzt auch schon an der Grenze, der hat auch schon ein paar gesammelt. Aber um wieder auf das Spiel zurückzukommen, eigentlich musste das ja klar gewinnen. Aber dass dann so ein Spiel vonstatten geht, war ja nicht zu erwarten. Also das war ja bodenlos. Also abgesehen vom Ergebnis war das auch anzuschauen, auch eher ein Graus als ein Spaß.
Zumindest mal aus Ingolstädter Sicht, oder? Also ich glaube, wenn du Halle-Fan warst, hättest du ja Halleluja, ja. Auferstehung. Was ist denn hier los?
Halleluja.
Oh Gott. Das war nicht intended. Den hat jetzt nur Martin rausgewonnen, aber der ist eigentlich ganz gut. Ja. Ja, ich meine, das erste Ding ist ja wirklich Winterschlaf, oder? Ja. Also kurze Ecke. Alle denken sich, ach, die kann man kurz spielen. Ja. Und dann kommt ja auch diese Flanke in den 16er wirklich nicht gut. Die kommt ja auch so eigentlich zu kurz, halbscharig, irgendwie auch halb hoch. Ja. Und er kann locker das Ding annehmen und eine Drehung reinknallen. Natürlich macht er den gut. Aber.
Ja, den macht er gut, aber das ist halt. Unnötig. Das musst du verteidigen. Das ist nicht so ein kannst du verteidigen, das musst du verteidigen.
An mehreren Stellen. Also, ja. Die kurze Ecke kannst du vielleicht vorher schon mal lesen, dann könnte man ihn vielleicht davon abhalten zu flanken. Ja. Und dann auch noch, vielleicht, das waren ja auch zwei Vereine, sonst würde einmal einen zustellen.
Ja, gut, das war. Ja, wie du sagst, Tiefschlaf. Kann man aber verschmerzen, weil direkt darauf fällt ja im Endeffekt dann das 1:1.
Bei dem du dir dann denkst, okay, gut, jetzt haben wir ein bisschen gepennt.
Richtig, sind wir wieder da.
1:1. Und jetzt geht's los. Also vielleicht mal 1:1, weil wir ja vorhin noch gesagt haben, Billy Mörd hat nicht so viel gebracht, aber.
Gut, es war seine Kreation. Ich meine, er hat den Torwart angeschossen, Deichmann hat ihn nur noch reingeschoben.
Das ist schon nicht nett, war schon ein schöner Fabriz hier.
Ja. Aber da wahrscheinlich, glaube ich, ich will jetzt hier nicht der Bellemé-Hater sein, aber da, aber ich würde sagen, aber ich sag, abgesehen von Bellemé, bei einem Fallrückzieher in der dritten Liga von einem Stürmer ist das alles doch ein bisschen mehr Zufall als gewollt.
Ja. Aber also ich meine, solange es funktioniert.
Ja, beschweren habe ich mich nicht, beschweren kann ich mich nicht. Bei dem 1:1 dachte ich auch, es geht wieder vorwärts.
Ja, du hast auch so an der Reaktion der Mannschaft gesehen, so direkt so, okay, Fehler ausgemerzt, komm, wir holen den Ball und jetzt drehen wir das Spiel einfach und dann bringen wir das wieder in geordnete Bahnen, aber.
Tja, aber war ein kurzes Feuer. Was war das dann bei den 2:1? War das dann zu viel Euphorie? Also das war ja irgendwie, Malone läuft, warum auch immer, mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte in zwei Gegner rein. Ja. Also das ist ja auch nicht, also das ist ja, ist das jetzt, ich mach's jetzt selber, ich schaff das jetzt, jetzt geht's richtig los, oder ist das einfach nur, ich will es nicht doof nennen, aber...
Ja, das sollte dann ja in den späteren Spielen noch häufiger wieder irgendwie passieren. Und es ist auch nicht so, dass wir das von Malone noch nicht kannten, ehrlich gesagt. Vor allem aus dem Start der Saison.
Der Reset-Button.
Ja, also tatsächlich, dass es halt einfach dumme individuelle Fehler an der Stelle sind. Ja, Ballverlust, Konter 2:1. So, und aber, ja.
Ja, vor allem Ballverlust vom Innenverteidiger.
Genau.
Im Aufbauspiel. Ja. Und auch nicht ein Fehlpass, sondern wirklich... ins Dribbling gegangen und den Ball verloren. Also das ist wirklich mit Ansage. Also hat man auch noch dauert. Ich meine, natürlich spielen sie es gut zu Ende. Dann machen sie alles gut. Aber das mit 5 Einladungen vorher.
Ja. Ja, solche Fehler kannst du ja auch nicht leisten gegen einen Abschießkandidaten, weil die sind gezwungen, die Tore zu machen. Ich sag, wir hätten es noch gebacken bekommen, 2 von denen nicht zu machen, aber die sind gezwungen, die Dinger zu machen.
Das sagt man immer, ja. Weil normalerweise sind es ja dann die, die da unten stehen, normal, die sie halt nicht machen. Aber in dem Fall war halt nicht unser, war halt eher der Halle-Tag dann. Aber grundsätzlich steht es nach 16 Minuten 2:1.
Ja.
Wo war da dann die Reaktion?
Ich glaube, da war, ich glaube, das 2:1 war wieder wie so ein kleiner Dolchstoß, weil ich glaube. Das Problem, was wir auch in dem Spiel hatten, ist, dass du mit Terstro und Mause beide nominellen Stürmer verletzt hattest, dass da halt offensiv relativ eh schon wenig ging und man darauf angewiesen ist, dass andere glänzen. Was Deichmann und Bellemé ja noch geschafft haben bis zur 11. Minute hin und danach ging es bergab. Und ich glaube, als das 2:1 gefallen ist, hat die Mannschaft ein bisschen Halt verloren. Das 2:1 fällt dann auch noch ganz kurz vor der Pause.
Auch wieder so ein dummer Ballverlust, also Ballverlust, oder du hast zumindest den Ball, ich glaube, es ist einfach dann ein Abschlag,
Abschlag von
Funk. Aber du bist eigentlich auch im Aufbauspiel, kontrollierst eigentlich den Ball und irgendwie wenige Sekunden später zappelt der Ball irgendwie in deinem eigenen Netz. Ja, das darf dir halt auch nicht passieren.
Ja, das Komische ist, wie du richtig sagst, es fehlten irgendwie vorne die Leute,
ja.
Und weil sie vorne fehlten, war hinten irgendwie jegliches Stellungsspiel und jede Abwehr komplett für den Arsch. Ich meine, auch das 3:1, wie schon gesagt, ich meine, das ist ein Abstoß und ein Abschlag, irgendwie auf Höhe, auf Höhe der Mittellinie, also zur Mittellinie. Und da kriegt Bellemé irgendwie den Ball nicht unter Kontrolle, weil er halt am Tipp zu kurz war. Und dann war auch wieder alles offen. Wie funktioniert das überhaupt?
Ja, ich glaube, irgendwie an dem Tag hat es vorne und hinten einfach gefehlt. Da hat der Zusammenhalt gefehlt, die Absprache gefehlt. Ich glaube, der Chaos, weil die neue Aufstellung und war einfach alles in einem nicht unser Tag.
Aber es ist ja vor allem auch hinten eigentlich schon die... die Elf, die davor, oder die Viererkette, die davor irgendwie dann die, ich glaube, 7 Spiele ungeschlagen waren, so, die dann aber halt auch, vor allem bei dem 3-1, finde ich, ist das auffällig, da schauen mindestens 2-3 Gegenspieler auch nur zu, dann, und also Halle ist einfach wieder viel, viel handlungsschneller. Du hast ja weiterhin trotzdem irgendwie noch in ein, zwei Situationen die Chance, irgendwie nochmal den Fuß dazwischen zu kriegen, wenn du halt schnell genug in den Zweikampf kommst. Aber
ich meine, auch vom Rest, also ich meine, im Grunde, die beiden Stürmer fehlen, aber alles andere, was auf dem Feld steht, ist ja eigentlich mehr oder weniger eingespielte Mannschaft, die natürlich jetzt zur Winterpause kommt, aber eine eingespielte Mannschaft. Und das ist ja wirklich, da hätte ich es doch verstanden und verkraftet, wenn das Spiel 0-0 ausgeht. Und gesagt, ja, gut, wir haben es einfach nicht geschafft, da die vorne in Szene zu bekommen. Aber das war dann wieder, ehrlich gesagt, so ein ziemlicher Nackenschlag. Bei mir war es wirklich so ein Autodidämpfer wieder. Ja gut, jetzt habe ich letztes Mal im Podcast erzählt, wie es losgeht, wie euphorisch ich bin, wie wir jetzt richtig oben angreifen werden. Aber ja, scheiße.
Ja,
ist tatsächlich halt irgendwie, also so ein bisschen findest du dich schon erinnert, oder zumindest mit Sorge, ob das genauso läuft wie der Start ins letzte Jahr. Andererseits hattest du davor, wie gesagt, halt 7 Spiele nicht verloren, aber das hat, also mir ging es nach dem Spiel und ich war nicht mal im Stadion, eigentlich nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, mal ein Rückschlag nach 7 Spielen, sondern es war schon eher wieder so harte Ernüchterung bis,
ja
ich habe es mir ja gleich gedacht, dass es irgendwie doch nicht reicht, so ja.
Ich muss sagen, ich bin
dieses Jahr
ziemlich Euphorie eigentlich in dieses Halle-Spiel gegangen, weil ich mir dachte, jetzt, wie du gesagt hast, jetzt greifen wir richtig an. Und besonders kommt dann mit Halle noch so ein schöner Aufbaugegner reingetrudelt und dann verlierst du dann 3-1. Oh, das ist,
ich meine, du gehst mit 2 Punkten Rückstand auf die Relegation in die Winterpause. Ne? 2
ja.
Punkte. Und das ist genau das, wo du denkst, okay, jetzt haben wir es da, wo wir sie haben wollten, jetzt geht's los. Und dann verballerst du halt echt direkt schon wieder den ersten Riesenschritt.
Ja, das Spiel muss ich auch wirklich sagen, also wir haben ja gesagt, das 3-1 vor der Halbzeit gefallen und danach hätte selbst der Herr Lenzer das Stadion verlassen können, weil vieles nicht mehr passiert. Da war 45 nee. Minuten Leerlauf auf beiden Seiten.
Nee, eben, also ich kann ja auch an wirklich nicht mehr wirklich was erinnern. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist. Also
ich glaube, wir hatten schon mal gar keine Chance mehr, also da ging vorne schon mal gar nichts mehr, weil ich meine, du kannst offensiv nicht mehr wechseln, wenn du eigentlich die Offensivwechsel schon in der Startaufstellung hast.
So einen harten Konter.
Ja, er hat tatsächlich in der Halbzeit dann Bellemy ausgewechselt und Zeidler gebracht.
Ah ja, das...
Ditzken hat sein Comeback noch gefeiert.
Das war schön, ja, aber Zeidler, da siehst du die Verzweiflung. Ich meine, wahrscheinlich ein super Talent, der junge Mann, aber da siehst du die Verzweiflung, wenn du 3-1 hinten liegst und einen U19-Spieler einwechseln musst, kann auch nicht mehr allzu viel passieren nach vorne, außer du hast einen Sahnetag.
Zeidler Kübel ist schon auch nicht so die Gefahr in der Liga. Ja, aber im Grunde, ich glaube, danach haben wir alles irgendwie scheiße, aber zumindest haben wir gesagt, okay, hacken wir es halt ab. Erstes Spiel nach der Winterpause. Jetzt geht's dann los.
Ja.
Jetzt ist direkt Heimspiel gegen das nächste Kellerkind. Ist auch Kellerkind in Münster, ne? Die waren auch irgendwie nicht unglaublich gut drauf. Ich habe immer so ein bisschen, wie du das ja vorher auch schon mal meintest, irgendwie so,
Platz 2.
Spielst du gegen Ex-Spieler, ist immer nicht so geil.
Ja.
Da habe ich schon wieder Angst, wenn ich Rico Preisinger irgendwo
rumhabe. Ja, hatte. Richtig.
Und
hat man selbst bei Rico Preisinger Angst.
Selbst bei Rico Preisinger. Gegen uns hat man selbst bei Rico Preisinger Angst.
Vor allem, wenn ein Ditzken frisch aus der Verletzung kommt. Ja.
Ja. Oh Gott, das, wenn du das jetzt sagst, du hast den Spieler gar nicht drauf geachtet. Der größte Holzfuß der Liga gegen Ditzken, das hätte schlecht ausgehen können.
Gegen unseren Feingeist. Ja gut, dann spielen wir mit uns endlich wieder Heimspiel nach der langen Winterpause. Und es waren wieder 4 Minuten.
Ja, also wie gesagt, ich war ja gegen Halle nicht im Stadion, das heißt, Münster war mein erstes FCI-Spiel dieses Jahr.
Also du konntest quasi
ein Schmuckstück ausgesucht.
Und ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen vorgenommen, okay, dieses Jahr vielleicht wird es nichts mit dem Aufstieg, aber nach unten sollte es eigentlich auch reichen. Eigentlich lass dich nicht irgendwie stressen von diesem Verein, und nach 10 Minuten war ich emotional schon wieder irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen oberkörperfrei auf dem Zaun gehockt. Also diese ersten 10 Minuten haben mich auch wieder echt ein paar Jahre altern lassen. Also.
Ja, besonders wenn ich mich recht überlege, lässt er beim 1-0 ja, lässt er ja 3 Leute aussteigen, da kriegst du ja die Vollkrise, wenn du das anschaust live im Stadion.
Das Harte ist ja, genau wie du sagst, die lässt er ja auch wieder geil aussteigen.
Ja.
Aber wenn der das einfach so gut könnte, und dieser Verein so unglaublich gut wäre, dass das normal ist, dass man dadurch alles durchtanzt, dann wären die wahrscheinlich nicht so scheiße weit unten.
Ja.
Heißt, irgendwie liegt es vielleicht auch einfach an unserer Abwehr und natürlich wie meistens auch an unserer wunderbaren linken Seite, unserer Sahne-Seite der Abwehr, bei der ja auch wirklich, das heißt Seifert, Lorenz und noch irgendwer, die da halt einfach nur umfallen wie so Kegel.
Ich glaube sogar bei Münster, wenn ich mich recht erinnere, war doch auch sogar Guevara auf links aus den Startaufstellung oder war der
Halle? Das war Saarbrücken dann.
Saarbrücken dann, weil das wäre okay. Dann hätte er noch ein bisschen was erklärt auf der linken Seite, aber...
Not gegen Elend, Seifert und gegen Guevara. Aber...
Also dieses 1-0 ja wieder nach 4 Minuten, oder?
Ja, wieder 0-4 unsere Minute.
Und also ja, ich habe hier auch, also Lorenz natürlich absolute Frechheit, aber auch irgendwie Keidel und Fröde stehen da irgendwie wie so eine Bahnschranke so oder wie so Pylonen irgendwie rum. Ja.
Aber das ist ja, vielleicht nochmal zurückzugehen zu den anderen Toren, ich schreibe mal 3-1 aus, dieses Unbeteiligtsein, dieses, das ist nicht mein Mann, das Gefühl, das ist jetzt aber nicht meiner. Leute, also alle stehen immer rum und gucken sich fasziniert an.
Ja, und danach, wenn er bei dem Tor ist, irgendwie so fragwürdig, irgendwie mit den Achseln zucken.
Ups. Gefühlt haben wir denselben Sprech wie wir davor, wenn wir sagen, ja, wir fahren nach Halle, Abstiegskandidat, passt schon.
Komm weg.
Ich glaube, so sind die auch dann, weil teilweise spielt es dann gegen Dresden wie ausgewechselt. Da verliert einer den Zweikampf, dann haut der andere den über die Bande drüber. Aber gegen Münster lässt er dann 3 Leute stehen, als wären die im Training. Also das war ja unfassbar.
Ja, und den haut halt keiner über die Bande.
Nee,
weil für diese scheiß Ballrolle, die da zwischendrin macht, im Fünfer.
Ja.
Allein dafür, da gibt es halt 11 Meter. Ja, dann hau ihn rum. Also wirklich, dann tritt ihm beide Beine weg. Wenn er das im 16er macht,
ja.
Noch einmal. Nö, okay. 1-0. Schön.
Aber besser wird es ja wirklich dann noch ein paar Minuten später, als irgendwie Malone, mein bester Freund, wieder irgendwie komplett abgekocht wird, irgendwie da auch auf 15 Meter irgendwie 10 Meter verliert. Also.
Der verliert ja. Auf 10, 15.
Ja.
Ja, der schnellste ist er nicht, um es mal nett auszudrücken.
Ja, den kann er weiter einwerfen.
Ja. Und die sind, ey, ich muss echt sagen, die sind geil, die beiden Einwürfe. Teilweise sind die schon geil, teilweise bringen die schon Feuer rein. Aber nicht jeder, also.
Wenn jemand von Magenta zuhört, wir hätten hier einen neuen Kandidaten als Kommentator. Ist auch sehr fasziniert von weiten Einwürfen.
Ja.
Nee, aber das ist ja tatsächlich auch nochmal gefährlich geworden. Ist das in dem Spiel schon? Nee. Aber sagen wir mal, auch da wieder, eigentlich muss man ja von Wunder reden. Eigentlich müssen wir zur 10. Minute 2-0 hinten sein.
Ja.
Genau. Aber in der 11. Minute.
Es ist wieder die 4. und die 11.
Es ist wieder die 4. und die 11. tatsächlich. Es zieht sich durch, nur danach ist Gott sei Dank nichts mehr passiert. Aber 4. und 11. Das ist jetzt wieder, das ist eigentlich so genau das gewesen, was in der ersten Saisonhälfte ja ständig war. So diese Spiele, bei denen du immer denkst, okay, eigentlich haben wir gar keine Chance, irgendwie passiert gar nichts. Und plötzlich kommt aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts, eine Einladung des Gegners oder irgend so ein Kullertor. In diesem Fall war es beides. Gegner passt einfach, also wirklich, der Sahne passt. Also, den musste erstmal so spielen. Den musste zum eigenen Mann erstmal so, den musste den Testrot erstmal in Szene setzen. Spielt er den Testrot mit Wüste und Testrot schafft es dann mal wieder vollkommen geplant, den Gegner zu tunneln und diesen Ball im Tor unterzubringen. Genauso wollte er wahrscheinlich wieder.
Man könnte natürlich sagen, das ist das Kacktor des Jahres, aber das hat Funk nicht auf sich sitzen lassen. Ja. Aber,
ja. Ja, aber also wirklich, dass dir dann von Münster musste dir das Ding schenken lassen, damit du dann zum 1-1 kommst.
Der Münsteraner hat das geschafft, was wir in der ganzen Saison davor nicht geschafft haben, unser Testro einfach mal in Szene zu setzen.
Ja, wenn man sagen muss, dass die Spiele vor der Winterpause echt ganz gut war.
Ja.
Das war ja auch Teil meiner Euphorie dann zwischendurch.
Ja, aber das auch. Aber das ist auch faszinierend für mich. Ich meine, der trifft jetzt wieder, aber faszinierend für mich, dass alle seine Tore sehen so aus, als würden sie eigentlich nicht reingehen. Aber da sind sie trotzdem irgendwie drin. Vielleicht ist das die Qualität eines Stürmers.
Man müsste sich mal irgendwie so zusammenfassen von den Toren, die er bei Sandhausen geschossen hat, also anschauen, oder was Aue oder so gelaufen ist. Weil, waren die da auch so? Also, waren das auch immer so? Hups, jetzt habe ich den Gegner. Oh, ist doch drin. Toll. Oder hat er die da wirklich reingenagelt? Vielleicht ist das auch einfach sein Stil. Das ist wie in einem Spiel, ich weiß gar nicht, welches Spiel das vor Winterpause war, weil er diesen aus der Drehung den Volley aufs Tor knallen wollte und dann aus Versehen die Flanke gemacht hat.
Ja, genau.
Das ist auch so ein Testrot-Ding.
Ja, stimmt.
Oder? Oh ja, stimmt. Ja. Wollte er so.
Solange es funktioniert, ist mir alles recht.
Eben, passt. Nur dann, wie gesagt, solange es funktioniert, 1-1 zu Hause gegen Münster. Und dann?
Ja, so viel ist mir auch nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, wir waren so ein bisschen besser im Spiel als in den ersten 10 Minuten, was aber auch schwer war, das nochmal irgendwie oder so beizubehalten. Aber so.
Ja, ich habe mir vor der Aufnahme auch mal versucht, nochmal die Statistik anzuschauen, weil ich meine, das ist schon eine Aufgabe, sich Statistiken aus der dritten Liga holen zu lassen. Aber dann habe ich mir die Statistiken von dem Spiel angeschaut, da ist ja wirklich einfach nichts mehr passiert. Also ich glaube, hätte der Münsteraner auch nicht den Ball Testrohlen aufgelegt, hätten wir auch kein Tor gemacht an dem Tag.
Ja, ich wüsste auch nicht wie.
Da ist kein Torschuss gefallen, keine gefährliche Situation, nichts. Das waren wieder ja, 80 Minuten, die man sich hätte sparen können.
Ja, und Münster war am Ende froh, ach Punkt, in Ingolstadt, ja, da hätte ich ja nicht gedacht.
An einem Mittwochabend.
Nehmen wir doch mal. Ja, das ist, also... Ich glaube, bei demjenigen, der jetzt irgendwie nach dem Halle-Spiel noch nicht dachte, scheiße, war ich glaube ich später so diesem Münster-Spiel.
Ja, wobei da die Euphorie wieder schon in die andere Richtung ging. Nach dem Halle-Spiel dachte man sich scheiße, nach dem Münster-Spiel dachte man sich gut, wenigstens 1-1 mitgenommen.
Wie viele Zuschauer waren an dem Tag im Stadion?
So viele haben sich es nicht gedacht, ne? Sag mir so.
Also für mich war es zumindest das erste Spiel, was ich wirklich bewusst in Erinnerung habe, wo die Haupttribüne voller war als die Gegengerade. 2878.
Ja, und die Haupttribüne und die Gegengerade vor allem vollkommen leer, bevor die Mannschaft nach dem Spiel hingekommen ist.
Ja.
Das ist immer noch nie gesehen. Es ist schon, also.
Ich meine, das wenige Tage vor deinem 20. Geburtstag ist natürlich schon auch ein Downer. Also.
Ja.
So. Ja, aber ich meine, ich kann es auch irgendwie niemandem verübeln, wenn er dann wieder für diesen Spiel nicht sagt, oh. Toll, Geld und Zeit investieren.
Ja, besonders, zu geben. Besonders, was sich die Ligaleitung sich dabei gedacht hat, uns und Münster jeweils das unter der Woche Auswärtsspiel in der jeweiligen Stadt zuzulosen, das ist ja auch unglaublich.
Ja.
Wir haben auch, glaube ich, am Dienstag in Münster gespielt. Das ist ja als Auswärtsfahrer auch die reinste Katastrophe.
Ja, und vor allem so komplett unnötig bei dem Spiel, muss man auch mal sagen. Wir hätten ja auch einfach eine Woche früher aus der Winterpause kommen können,
ja.
Wie die erste Liga auch. Und dann hätte man nicht direkt eine englische Woche spielen müssen.
Ja.
Was ist denn das? Also ich meine, ganz ehrlich, also wenn dann der Platz nicht bespielbar ist, dann ist er auch eine Woche später auch nicht bespielbar. Also daran kann es ja irgendwie nicht liegen.
Besonders kann es der Platz ja nicht sein, wenn in der dritten Liga verlangt wird mit Rasenheizung und Greenkeeping und was auch immer. Dann können sie den Platz nicht mehr ins Argument vorschieben. Dann
fragst du mal Saarbrücken.
Ja, gut, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, was die da falsch gemacht haben mit den Drainagelöchern.
Aber ich sag mal, das Karma für den schlechten Platz, das hat Saarbrücken ja im nächsten Spiel, wunderbare Überleitung, auch doppelt und dreifach zurückbekommen.
Wildes Spiel.
Also ich denke mal so, ich habe nach dem Spiel, ich war noch nie so sauer nach dem Spiel, das wir gewonnen haben.
Richtig.
Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay gewesen, dieses Spiel. Aber gehen wir doch mal chronologisch durch diese wunderbare 90 Minuten durch. Was war denn die erste Arschloch-Szene in diesem Spiel? Ich glaube, Guevara.
Ja, also Guevara, der genau in dem Spiel den Vorzug bekommen hat, auch insgesamt merkwürdige Aufstellung, oder? Also erstmals irgendwie mit nur einer Spitze, nämlich Testrot.
Ja, genau.
Und dann, also hier Kicker macht zumindest das 4-2-3-1 mit dann Kayo noch zusätzlich im Mittelfeld.
Kayo auch eine der eher schlechteren Verpflichtungen im Winter.
Ich meine, lass mal ein bisschen drüber reden. Kayo hat halt irgendwie auch das Problem, er ist halt vom Spielertyp so ein bisschen, es sind ja alle ein bisschen unterschiedlich, aber du hast dann so einen Deichmann als Achter rumrennt, dann hast du einen Kanuric, hast einen Kopacz und die sind jetzt alle nicht so schlecht. Und Kayo jedes Mal, wenn er wieder spielt, denkst du so, großes Talent.
Ja, ich weiß nicht, ob sie Kayo ein bisschen, sag ich mal, Zukunft gestohlen haben, indem sie ihn den Fuß gebrochen haben im Gladbach-Spiel, in der Vorbereitung im Sommer. Weil ich habe ihn noch davor gesehen beim Testspiel in Kempten. Da war er super. Aber seitdem, muss ich sagen, jede Einwechslung stolpert er mir ein bisschen zu viel.
Wie alt ist er denn eigentlich? Das?
Relativ jung ist das.
Ja, das ist schon auf jeden Fall jung. Also, das ist halt wie so, ich finde.
21.
Man sieht da halt bei so vielen Sachen irgendwie dieses, dass er so jung ist, also die Entscheidungen sind nicht gut.
Ja, richtig.
Also eigentlich sind sie primär meistens die Entscheidungen nicht gut. Also er nimmt halt im falschen Moment immer die falsche Aktion und dann stolpert er halt gerne.
Ja, ich glaube, mir ist das möglicherweise in dem, war das das Dresden-Heimspiel oder so, als er dann auch reingekommen ist, auch, also die Ansätze sind schon gut, aber er bringt seine Situationen an Orten des Spielfelds, wo sie uns gar nichts helfen. Und eher schaden, wenn er dann da den Ball verliert. Also irgendwie dann da an der Außenlinie oder so ins Dribbling zu gehen und dann, aber wenn er dann an einem vorbei ist, dann hast du trotzdem noch irgendwie 50 Meter vor dir. Oder du verlierst da den Ball und es ist möglicherweise ein schneller Gegenzug. Also,
ja, was bei ihm so ein bisschen extrem auffällt, ich weiß nicht, ob es nur mir auffällt, aber jedes Mal, wenn er ins Dribbling geht, ist es immer die letzte Ballberührung, mit der er sich's versaut. Weil er versucht dann immer, den Ball zu stoppeln und spitzt es sich dann immer selber raus. Das ist mir so aufgefallen während dem Spiel, immer in der Zusammenfassung. Er verliert immer, im wichtigsten Moment stolpert er sich selber den Ball weg.
Ja, manchmal, der Ansatz ist irgendwie ganz gut, ja. Aber dann so diese Durchführung insgesamt. Ja, aber
ja,
da ist ja noch viel Zeit, dass da sich das so ein bisschen einschlägt. Da hatten wir ja schon andere Spieler, die das auch irgendwann mal verstanden haben. Wollen wir zu Boston zu der Aufstellung noch was sagen? Ich höre gerade.
Nee, also das war nur. Also Guevara, ich glaube, so sind wir drauf gekommen, dass Guevara quasi die erste Szene hatte, nämlich als er angeschossen wird mit dem Ball an der Hand. Wobei man sagen muss, davor hatte Saarbrücken auch schon wohl den ein oder anderen guten Moment oder die gute Chance.
Ich habe natürlich chronologisch nicht unbedingt richtig gemacht. Ja. Guevara war nicht die erste Arschloss-Szene, aber es waren davor schon ziemliche Knallerchancen einfach für Saarbrücken, inklusive Freistoß an die Latte. Der schon auch, also er kann gar nichts machen, wenn der halt einfach 10 cm lieber kommt, 15.
Ja, bei heißt, der Guevara-Aktion ist man dann schon wieder froh, dass es keinen Videobeweis in der dritten Liga gibt, weil sonst hätten wir da, glaube ich, auf jeden Fall einen Elfmeter gegen uns gesehen.
Ja, definitiv. Also nach aktueller Handauslegung ist das glasklar als Handspiel. Da ist der Arm viel zu weit weg vom Körper.
Ich hätte den ersten Moment aus im Stadion hätte ich gedacht, okay, das muss nicht geben, aber so. Also, so wie die Situationen aktuell gepfiffen werden, habt ihr recht, ist es halt wohl
wahr. Ich glaube, wir sind uns einig, fußballerisch total fragwürdig, dass diese Szenen immer mit Handspiel, aber nach Reglement ist es sicherlich ein Handspiel. Ein klarer Elfmeter. Und dann muss man schon sagen, na gut, es gab schon ein, zwei ganz gute Chancen für Saarbrücken. Es gab einen Elfmeter nicht für Saarbrücken. Wir sind jetzt nicht unbedingt unglücklich mit 0:0 in die Halbzeitpause gegangen. Also,
ja, durchaus
okay.
Ja,
durchaus okay.
Ja, und nicht mit allzu viel Hoffnung in die Halbzeitpause gegangen. Also nach den vorhergehenden Spielen und dann dieser ersten Halbzeit in Saarbrücken, dann dachte ich mir wirklich das, was ich schon erwähnt habe. So, jetzt hat man eigentlich eine gute Ausgangslage gehabt und dann geht es jetzt wieder die Achterbahn nach unten, aber...
Steil.
Ich meine, er wechselt dann ja Testro zur Halbzeit aus, der wirklich auch echt wie Falschgeld irgendwie rumgelaufen ist und bringt Mause, aber halt sozusagen, er bleibt bei dieser Einstürmer-Strategie.
Also, ihr habt bezahlt gemacht.
Ja, also tatsächlich hat Mause durchaus ein besseres Spiel gemacht als Testrot. Was aber auch nicht
so schwer war. Wobei man auch immer sagen muss, also die zweite Halbzeit ist ja dann auch relativ schnell nicht mehr zu vergleichen.
Ja.
Und muss man sehr, das ist ein bisschen unfair. Ja. Weil ich habe, also als ich es noch am Anfang gesehen habe, auch irgendwie der Elfmeter, den wir bekommen dann in der 51. Minute, den fand ich erst so ein bisschen, naja, muss nicht, aber. Ja, in der Wiederholung ist das schon ein Elfmeter.
Sagen wir, wenn wir das Spiel in der zweiten Liga mit Videobeweis spielen, dann kriegen wir den Videobeweis Elfmeter für Saarbrücken und wir kriegen den Videobeweis Elfmeter dann nicht, würde ich sagen.
Ich glaube, für mich ist es auch keiner, glaube ich.
Situativ kannst du den pfeifen, weil es vielleicht eher aussieht wie ein Tritt. Wenn du es dann aber nochmal im Fernsehen, glaube ich, anschauen würdest, wenn der VAR nochmal drüber schauen würde, hätten wir den Elfmeter nicht
gekriegt. Weißt du, würden sie zurücknehmen?
Ja, ich glaube schon. Das war zu wenig. Dafür fällt da zu viel.
Ich habe mir dann auch gedacht, naja, also im Spiel habe ich sowieso gedacht, das ist kein Elfmeter. Jetzt wird es schon lächerlich. Jetzt im Nachhinein gehen, okay, hätte er den ersten Elfmeter gegeben, wäre es vielleicht okay, den zweiten. Ich meine, er nimmt mal mindestens clever das Foul an. Könnte man vielleicht so irgendwie sagen, er ist schneller am Ball, aber es ist wirklich, es ist kein Tritt, es ist halt eine Berührung. Aber
es kann schon faul sein, auf jeden Fall, es ist nur, sagen wir es so, also ich kann verstehen, warum die Saarbrücker im Endeffekt sehr sauer waren auf den Schiedsrichter.
Das ist das alle Male. Und ich glaube auch, wenn wir uns andersrum reden und der Schiedsrichter pfeift es nicht, dann hätten wahrscheinlich die wenigsten schon gesagt, oh, das muss auf jeden Fall einer sein, weil ja,
ich dachte mir halt auch,
aber
ich dachte mir halt noch, dass er den Elfmeter auf jeden Fall nicht pfeifen wird, weil er den Elfmeter für Saarbrücken nicht gepfiffen hat.
Ja, aber ich glaube, nachher hat man schon gesehen, dass er jetzt nicht unbedingt der größte Freund von Saarbrücken war, der Schiedsrichter. Deswegen hat sich das, glaube ich, nivelliert. Also da muss irgendwas in der Kindheit ganz schief gelaufen sein. Also da muss man ein ganz schlimmer Familienurlaub irgendwie im Saarland gewesen sein, weil das kann mir anders nicht vorstellen. Ja, weil Wettbetrug will ich jetzt nicht unterstellen.
Dieser Brücker-Fans unterstellen dem eher einen Urlaub in, sag ich mal, Neuburg-Schrobenhausen, der das Ganze zu unseren Gunsten entschieden hat.
Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich meine, er hat nur die Kickernote 5 bekommen. Also da war wohl noch Luft nach unten für den Kicker.
Wie kann man denn da... Also das ist wirklich... Man ist ja schnell dabei, aber das ist wirklich die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich je gesehen habe.
Ja.
Und oft sagt man ja irgendwie, okay, schlechter Schiedsrichter in beide Richtungen. Aber da. Ja,
wobei, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, glaube ich, zu Corona-Zeiten gegen, oder nee, es war auch ein Heimspiel, da sagt mir, wie der Schiedsrichter heißt, der hat auch das Bier gegen Zwickau auch an den Kopf bekommen, der mit der Glatze.
Also meinst du Spiel in Elversberg, oder?
Genau, oh, das Spiel in Elversberg, das war
genau das Schlechteste. Unser Freund Niklas Winter.
Ja. Das war die schlechteste Schiedsrichterleistung. Da zählt der Satz perfekt mit, der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden.
Ja, ich glaube, da kann man auch nochmal eine Empfehlung geben, diese Folge nachzuhören. Ich glaube, da haben wir uns auch sehr ausführlich darüber.
Und schön, Schiedsrichterentscheidungen sind immer schön. Naja, aber wir hatten ja nochmal Revue passieren. Erste Halbzeit könnte man locker so 2-3-0 hinten sein. Theoretisch gab einen Elfmeter, also für uns, den man nicht geben muss. Und plötzlich sind wir 1-0 vorne. Ist doch wunderbar. Richtig gute Situation. Und nächstes Jahr, gut. So richtig euphorisch bin ich jetzt immer noch nicht, dass das hier gut über die Zeit geht. Und dann zappelt in der 64. Minute der Ball im Netz.
Aber auch ganz dubios.
Ja, also klar.
Und kann mir jetzt immer noch irgendwer mal sagen, ob das ein Foul gewesen sein soll? Ich meine, die klammern doch beide und er befreit sich.
Ich müsste sagen, ich glaube, ich kann da gar keine Meinung zu abgeben. Und aus dem Stadion heraus habe ich das Ganze nicht gesehen, weil ich habe dann nur den Pfiff gehört, habe mich dann umgedreht zum Spiel. Da war dann schon praktisch alles vorbei. Und Magenta ist ja eh Profi darin, wichtige Situationen nicht zu filmen. Und deswegen hat es mir die Zusammenfassung auch nicht erzählen können, für was es da jetzt so Freistoß gab.
Ja, es war im Stadion schon eine sehr skurrile Situation, weil du denkst ja, oh, verdammt, Ausgleich. Und 10 Sekunden später denkst du, okay, nee, kein Tor und Überzahl für uns. Entspannt.
Ja, aber, also ich habe mir auch nochmal jetzt Magenta die Bilder gehabt, die sind nicht gut. Aber irgendwie ist das so, die ringen doch beide irgendwie am Strafraumrand. Und er befreit sich halt aus dem Zweikampf und köpft ihn dann ein.
Also ich würde sagen, wenn er gelb gibt dafür, dann muss es ja aus der Schiedsrichtersicht ein Ellbogenschlag gewesen sein, weil sonst kann er nicht gelb geben.
Aber hat er nicht mehr gelb. Ich glaube, er hat gelb wegen Meckerns und dann gelb-rot wegen
Meckerns. Also er hat doppelmeckert gelb-rot.
Er doppelmeckert gelb-rot bekommen. Okay. Das ist das Nächste. Wir machen so mal, es ist wirklich kompliziert. Ja, es ist wirklich kompliziert. Erst Stürmerfoul, Tor nicht gegeben. Sehr fragwürdig für mich immer noch. Ich weiß nicht, ob das unbedingt pfeifen muss. Ich glaube, auch da würde der Videobeweis sagen, sagt er Tatsachenentscheidung. Wobei, mit Videobeweis hätte er wahrscheinlich gar keine Tatsachenentscheidung
gemacht. Ist er derjenige, der das Tor macht?
Der ist faul, ja.
Ja.
Der faul, der gut.
Ja. Das ist nicht derjenige, der vom Platz fliegt.
Ach so.
Das ist ein anderer.
Okay.
Das ist das nächste Witzige.
Ach so, weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es dieselbe Situation war, dass er praktisch für das Foul Geld bekommt, aber für das Mad kein Geld kriegt. Genau.
Und dann. Und ich weiß nicht, wer war das denn dann irgendwie zum Spieler, zum Schiedsrichter geht, beschwert sich halt.
Oder Ferro ist das ja.
Nachvollziehbarerweise über diese komische Entscheidung und bekommt erstmal dann Gelb, weil sie dann, okay, passt schon.
Bekommt sehr schnell Gelb.
Genau, er bekommt sehr schnell Gelb, aber er sagt, na gut, Schiedsrichter soll sich auch irgendwo schützen dagegen, dass er angegangen wird, passt schon. Und dann finde ich wirklich, das ist so absurd. Er geht vom Schiedsrichter weg und das ist doch genau das, was er tun soll. Er geht weg, er hält die Fresse zum Schiedsrichter, aber er geht weg und schlägt halt irgendwie in die Luft und regt sich auf. Da war das nicht mehr, da war das jetzt nicht mehr aufregen.
Ja gut, da ist immer die Frage, was hat er gesagt? Ja, Lippen lesen kann ich leider keine, weil es mich interessiert. Weil so ein Schiedsrichter gibt schon mal ganz schnell, also wenn ich aus Erfahrung sprechen kann, so als selber aktiver Fußballer und aktiver Schiedsrichter, gibt es schon mal ganz schnell Gelb, wenn man sowas sagt wie, du bist doch blind oder schau mal hin, dann gibt es schon mal schneller Gelb wie für einen Halsmaul. Und ich weiß nicht, ob so vielleicht der noch einfach irgendwas Dummes hinterher gesagt hat oder Schiedsrichter sich schon gedacht hat, wenn du schon das Maul nicht hältst und Gelb kriegst und dann nochmal was sagen musst, dann jetzt aber Gelb-Rot.
Möglich, ja, das kann man ja nicht auflösen, aber ich finde das so skurril, das ist wirklich, also es ist wirklich, wenn man sich anschaut, das sind halt 5 Sekunden oder so.
Ja.
Er zeigt Gelb, er dreht sich um und bekommt sofort Gelb-Rot ohne jegliche Vorwarnung. Also natürlich kann es sein, dass er was gesagt hat. Die Frage ist nur, ich finde, wenn er so vehement dann sofort mit Gelb-Rot zieht, dann muss es doch, wenn dann irgendwas gewesen sein, wo du sagst, okay, dann gib ihm gleich Rot.
Ja, und dann hätten sie es auch im Nachhinein gesagt, wahrscheinlich.
Also das
ja, ging, glaube ich, schon ein
die Gesamtheit, so. Die Gesamtheit, egal was er gesagt hat oder nicht, finde es, sag mal, zumindest überzogen, so schnell dafür 2 gelbe Karten zu geben.
Ich glaube auch im Nachgang haben alle sogenannten Schiedsrichter-Experten dann auch gesagt, dass die regeltechnisch ist die Entscheidung richtig, aber keiner will es in der Praxis so machen, weil keiner gibt Gelb-Rot in so kurzer Zeit hintereinander.
Ja. Nachdem du davor schon einen Elfer für die nicht gesehen hast, einen zweifelhaften Elfer für die andere gegeben hast und das Tor noch abgeführt hast.
Jeder Schiedsrichter-Beobachter würde ihm sagen, wenn du hier noch mit dem Hallenauto nach Hause fahren willst, dann ja. Ja. Piano, mein Freund.
Ja, und dann 66. Minute.
2-0, oder?
2-0.
Dein Freund, ja. Langer Einwurf. Ich glaube, das erste Mal seit überhaupt, dass er direkt nach einem langen Einwurf einnickt.
Ja, sonst immer nur so aus der zweiten Chance.
Genau, oder so. Zweiter Ball oder sowas, aber da war halt dann irgendwie, ich glaube, da war halt dann Saarbrücken so dermaßen neben der Spur in dem Moment, weil da steht halt Muttersehen allein.
Das war schon easy, ja.
Das war sehr einfach, den allein zu
machen. Aber auch starker Kopfball von Fröde, muss ich auch sagen. Sah auch einfach geil aus in dem Moment. Da habe ich auch selten mal hingeschaut dann. Weil normalerweise heißt es für mich Einwurf, mein Lohn, kann ich mich umdrehen. Also, passiert tut nicht viel, aber vielleicht im Nachgang. Aber in dem Moment habe ich hingeschaut und das war wirklich ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Wirklich einfach glatt getroffen, rein ins Kreuze, keine Chance, perfekt.
Auch geiler Jubel vor der Gästekurve. Kann man mal was machen. Ne?
Kann man machen, ja. Saarbrücken war die Stimmung auch gut im Gästeblock.
Genau, im Gästeblock schon. Ja. In der Heimkurve war eher ein bisschen gereizt. Ein bisschen.
War wohl da, würde ich sagen.
Auch wenn das Bier asozial war.
Aber es ging auch weiter und ich mit der nächsten Szene. Und ich habe mir im Spiel gedacht, Keidel rennt den Gegner um, komplett unnötig. Und ich sehe nur den Schiedsrichter, die rote Karte zieht. Ja, okay, ein bisschen hart, aber so viel, wie er jetzt gegen seinen Rücken geworfen hat, da finde ich das schon okay, dass er den Keidel jetzt vom Platz stellt, dass er den einfach in den Rücken rennt.
Ja.
Dann einfach nicht mehr. Ja. Mit dem Gelb. Und vor allem nachtreten rot, das wirklich auch, also da muss man schon auch viel Wohlwollen oder wenig Wohlwollen haben, dass das als strafbares Nachtreten geahndet wird, auf dem Boden liegend, sich drehend.
Aus dem Block heraus war das auch nicht ersichtlich.
Aber also, es sah schon, also mit der gewissen Entfernung und wohlwollend Keitel gegenüber, dass ihm da nichts zu unterstellen, hat er schon ganz gut gespielt, dieses Nachtreten. Also, so das Fallenmuster war jetzt für mich mit irgendwie Sehschwäche und 50 Meter entfernt. Okay. Soll aber jetzt nicht unbedingt den Schiedsrichter, der irgendwie 10 Meter daneben steht, irgendwie entschuldigen.
So. Vor allem der halt auch wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, nach all diesen Entscheidungen, ihn sofort beim Platz stellt. Ja, deswegen sage ich, da muss irgendwas ganz tief sitzen, da muss was ganz tief sitzen. Sonst würde man auch irgendwann sagen, ja okay, jetzt müssen wir mal, kommen wir wieder runter, überlegen mal kurz. Weil wir wirklich, also ich hätte gut damit leben können, wenn er keinen vom Platz stellt. Okay. Das war jetzt auch wirklich nicht nötig, ihm da voll in den Rücken zu knallen. Aber
ich glaube, die meisten auch im Block haben das Ganze auch die Situation gesehen, haben die rote Karte gesehen und da waren sie schon mit den Scheiße, 10 gegen 10, jetzt wird es nochmal eng, jetzt wird es nochmal eng, bis dann irgendwann der Saarbrücker vom Platz geht. Das heißt, ich glaube, was ist denn, für was hat der denn jetzt runtergekriegt? Was habe ich denn jetzt nicht gesehen? Da muss ich aber auch sagen, im Nachgang, wenn ich mir die Zusammenfassung anschaue, da kann ich wieder nur dasselbe sagen. Ich glaube, ein Bundesliga-Schiedsrichter hätte da keine rote Karte gegeben, vielleicht mit dem IAA dann nochmal hinterher, aber das auch nicht. Das war kein grandioser Tritt, sage ich mal. Die rote Karte für Saarbrücken.
Das ist halt wirklich die Frage. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, so regeltechnisch. Du siehst ja eine Bewegung. Also ja. Er macht ja wirklich die aktive Bewegung, aber so minimal und auch neben Keidel, dass ich halt, komm.
Also ich glaube, jeder Bundesliga-Schiedsrichter weiß in diesem Moment, ich habe schon das ganze Stadion gegen mich. Hier ist schon ein paar Situationen strittig gewesen. Wenn ich jetzt nochmal Rot für Saarbrücken gebe, dann wird es hier richtig streng.
Ja, also von allen Entscheidungen, die wir diskutiert haben, ist das für mich die gröbste Fehlentscheidung.
Ja.
Bei allem anderen kann man irgendwie sich das vielleicht noch so hindrehen, dass es regeltechnisch oder irgendwie mit Ermessensspielraum, aber nein, hier nicht. Nein.
Ich sehe da auch keine Tätigkeit.
Kann ich
auch den Unmut der Saarbrücker dann im Nachhinein sehr gut verstehen. Besonders
Papa war bestimmt stolz, aber grundsätzlich war das schon schwierig.
Ja, trägt den Namen ja nicht umsonst, ein Muster umrollen pro Spiel.
Ja. Aber, also, wenn dieses Spiel wurde ja nur verpfiffen, nur, und fürs 2-0, und was mich ja eigentlich am meisten schockt immer noch, ist, dass du nach der 71. Minute von 9 Saarbrückern komplett an die Wand gespielt
wirst. Richtig.
Wie geht das?
Ja, verzerrt auch in der Zusammenfassung so ein bisschen, weil da einfach dann so, ja, da ist die rote Karte irgendwie so gefühlt die letzte Aktion, weil sie halt keine super Torschancen mehr haben oder so, aber stimmt schon, also optisch war da Saarbrücken eher die in Überzahl waren als wir.
Ja, richtig. Ja? Ich glaube, das war auch so, weil man dann rausgegangen ist aus dem Block, hat man dann schon, normalerweise würde man ja erwarten, dass du bei einem 2-0 aus dem Block gehst und die Leute sagen, hey geil, jetzt sind wir wieder dabei, jetzt sagen wir, oh, du hast nur so aus allen Richtungen gehört, so, wie haben wir das gewonnen, wie kommen wir zur Hälfte schlechter spielen als die zu, nein, nee. So, das war echt ganz schlecht.
Ja, das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Gästeblock sich so einig war, dass wir unverdient gewonnen haben.
Ja. Also. Da waren wir schon fast beim, als die Mannschaft kommt und man hier das obligatorische Klatschen vonstatten geht, da waren wir schon fast so zu sagen, jetzt reißt du mal zusammen.
Geh rüber, entschuldige dich.
Jetzt wirklich. Felix, Abflug. Du weißt, was du zu tun hast.
Für mich fasst es ganz gut zusammen, der Stadionsprecher, der dann irgendwie nach dem Spiel gesagt hat, so, ja, wir bedanken uns für euren Besuch. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr heute Abend die Zusammenfassung anschaut, stellt euch einen Schnaps bereit.
Ja. Ja, und der Schiedsrichter wurde mit den obligatorischen Regenschirmen herausbegleitet.
Da war es auch wirklich notwendig. Einfach absolut frecher.
Das war das, also wenn ich in der Position der Saarbrücker gewesen wäre, dann hätte das Megafon wahrscheinlich keine Batterien mehr.
Bestfall. Also das ist, haben wir drei Spiele hinter uns. Ja. Ich sagte vorher nochmal, ja, so, hier war wirklich Euphorie vor der Winterpause. Und diese zwei Spiele und dann dieses Saarbrücken-Spiel, das hat wirklich alles gekillt in mir. Sorry, nein, ich will einfach nicht. Ich will auch gar nicht. Wenn wir so die Spiele gewinnen, habe ich auch keine Lust, dass wir da irgendwie mitspielen. Aber dann, und dafür hasse ich mich, änderte sich meine Gemütslage durch ein Heimspiel gegen Dynamo Dresden.
Ja, auch zu Recht.
Ausnahmsweise sagen wir mal, wir gehen mal früh in Führung. Und ich glaube, das war so wieder so klassisches Dresden, ja, eh immer irgendwie so ein bisschen scheiße zu Hause für uns, weil irgendwie gefühlt dann doch relativ viele Dresdner es dann nach Ingolstadt schaffen. Will man immer nicht so unbedingt diese Spiele, aber mir hat es gefallen, das Spiel.
Ich komme mir dann immer so vor, in Ingolstadt, als wären wir wie so eine Wallfahrtskirche für allen Exil-Dresdner, wenn Dresden in Ingolstadt spielt. Das ist Kennzeichen aus wirklich jedem hintersten Loch von Bayern. Voll behangen mit Dresden-Schals. Das ist unfassbar. Aber was willst du machen? Ne? Kannst du halt nichts dagegen tun. Wobei ich sagen muss, dass ich auch überrascht war, wie generell gefüllt das Stadion war. Also ich wusste ja schon im Vorhinein durch den Kartenverkauf, was da aus dem Osten auf uns zurollt. Aber dass da so viele Hype-Fans auch da waren.
Ja, auch die sind echt voll. Ja.
War ich schon positiv überrascht.
War gut, wie viele Zuschauer waren es?
9000, glaube ich, 9000 paar zerquetschte, 9048, glaube ich.
Ich meine, wahrscheinlich rund die Hälfte Gäste.
Ja, 4000.
Fans, aber trotzdem muss man sagen, mehr Ingolstädter, als man gedacht hätte. Ich meine, die Ansprüche sind mittlerweile recht niedrig, aber.
Und das hätte akustisch auch durchaus schlimmer laufen können, würde ich sagen.
9072, ja.
Also stimmungstechnisch, also auch aus der Podestsicht heraus, kann ich auch sagen, war ich auch echt sehr positiv überrascht, weil normalerweise wirst du ja niedergeschrien von so einer Auswärtstruppe wie Dresden. Und Dresden hat, glaube ich, dem Spielverlauf geschuldet ein bisschen geschwächelt. Auch dadurch, dass sie halt auch die Gegentore kassiert haben, während die Choreo durchgeführt haben, war wahrscheinlich auch nicht so geil für die.
Ja, dass irgendwie für 10 Minuten die Blockfahne oben war, dann fällt das Gegentor und dann war sie wieder oben.
Ja, richtig.
Ja gut, da hätte ich auch keinen Bock mehr, glaube ich, aus dem Gästen war krass.
Ja, ja, also ich fand auch, also sowohl meine eigene Empfindung als auch viele, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, eigentlich schon gute Stimmung von unserer Seite aus. Natürlich war Dresden da mit Sicherheit neutral gesehen sehr laut oder lauter als wir, aber ich fand Dresden nicht so beeindruckend, wie man das vielleicht optisch jetzt einfach nur anhand der Fernsehbilder oder so meinen würde.
Ja, optisch waren die natürlich eine Macht. Einfach diese Ponchos, wobei man auch gesehen hat, dass sie verschiedene Arten Ponchos bestellen mussten, weil der zweite Block erst später aufgemacht wurde. Aber
der geübte Blick, ich merke schon.
Ja.
Also, ja. Wie ist das dann brandschutztechnisch gewesen bei den zweiten Ponchos, Martin?
Ja, brandschutztechnisch muss man.
Das ist alles einwandfrei.
Ich glaube, es hat auch noch nie jemand sich getraut, Dresden nach dem Brandschutz zu fragen.
Zu fragen schon, aber wahrscheinlich nicht zu prüfen.
Ja. Hat es für eins? Ja. Okay.
Ja. Der Schiedsrichter aus Saarbrücken hätte es vielleicht gemacht.
Ja. Er hat Spiel abgebrochen. Nee, so machen wir es nicht. Kommt nicht rein.
Der hat eh die größten Eier der Welt, also wirklich.
Ja. Gut, also widmen wir uns mal dem wunderbaren Spiel. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Das letzte Mal hatten wir schon ein zweites Eckentor? Ist das das zweite Eckentor, über das wir heute sprechen? Nee.
Nee, wir hatten nur den Einwurf, die Einwurfecke.
Ja. Wir haben selten Eckentor, oder?
Ja, standardtechnisch sind wir jetzt nicht so gut, sag ich mal.
Wobei wir schon Jahre oder Saisons hatten, würde ich sagen, wo wir eckentechnisch noch schlechter waren als diese Saison. Aber
das ist ein Ritterschlag.
Ja, ich würde sagen, die Abstiegssaison zum Beispiel, das war katastrophal. Da haben wir eher noch aus einer eigenen Ecke ein Kontertor kassiert, als selber gemacht.
Weil Interessanterweise sah das halt echt gut aus, würde man sagen. Also das war, wie du vorhin Fröde gelobt hast, das war auch schon von so vom Luftstand von Mauser auch nett.
Ich war auch überrascht, weil ich habe Mauser jetzt nicht als kopfballstarken Stürmer in Erinnerung gehabt. Also ich weiß nicht, ob er schon ein Kopfballtor diese Saison gemacht hat.
Das ist ja auch nicht, meistens eher der Fußtyp, ja. Deswegen gesagt, halt so richtig...
Aber stark, war von vorne bis hinten stark, sich dabei so durchzusetzen gegen zwei Innenverteidiger. Respekt.
Und würde spannend einzuköpfen vor...
4000 Dresdner. 4000 Dresdner.
Und dann auch Richtung Gästeblock zu laufen. Ja.
Ich glaube, mit seinem Hintergrund macht ihm das schon Spaß.
Irgendwie. Vielleicht hat er auch ein bisschen einfach nur die Farben verwechselt, weil Aachen ist auch gelb. Ja. Da hat sich gedacht, kurz bin ich daheim.
Super, hey, klasse, hier endlich mal wieder vor meinen Fans feiern. Und dann, ups, provoziere ich halt. Und dann war da eigentlich relativ schnell irgendwie auch, wie du schon sagtest, die Stimmung war ja gut.
Die Stimmung war der Seite.
Und die war dann relativ schnell, aber man hatte so auch das Gefühl im Stadion, dass man dachte, hey, hier geht was. Hier kommt zwar irgendwie Dresden als Zweiter an, aber die sind ja auch nicht unbedingt in der besten Phase gewesen. Und hier geht wirklich was. Und nach dir das vorher noch gesagt irgendwie.
Ja.
Du hast diese Spiele gegen Halle, Münster, sonst irgendwas, und so alles keiner spielt richtig, keiner geht richtig hin. Und dann spielst du gegen Dresden und die treten dir jeden Ball von der Grundlinie, die du nur finden kannst, schmeißen sich in jeden Schuss rein.
Ja.
Pressen auch gut.
Fressen gut. Du hattest halt echt das Gefühl, dass Dresden lange Zeit einfach auch nicht wusste, was sie tun soll. Weil irgendwie, die stehen uns immer auf den Füßen, da ist alles zugestellt. Die gehen in jeden Zweikampf rein. Das ist halt einfach nicht annähernd das, was du die drei Spiele davor gesehen hast.
Ich finde auch, man merkt doch immer dann im Stadion durch die Atmosphäre, dass es ein gutes Spiel ist, wenn halt auch, sag ich mal, Abwehraktionen extrem bejubelt werden und das war halt auch schon in der ersten Halbzeit gegen Dresden, da wurde alles, jede Grätsche von Kostli, jeder Zweikampf, jeder Kopfballzweikampf, der gewonnen wurde, war auch richtig einfach Spaß gemacht zuzuschauen, muss ich sagen. Also die erste Halbzeit war wirklich ein Sahnestück.
Svetinovic, erster Einsatz seit Mitte Oktober, direkt Spieler des Spiels und absolut abgeklärte Leistung da hinten drin. Also
jetzt würde der Schwarzmaler sagen, jetzt das erste Mal Ryan Malone nicht im Kader und auf einmal steht hinten.
Ja gut, aber was soll der Schwarzmaler sagen? Also das ist ja wirklich, wie vorhin Manuel schon sagt, also so wirklich überzeugend in der Defensivleistung, im Spielaufbau. In eigentlich allem, was er tut, außer weite Bälle werfen, ist er halt nicht.
Ja, es sind nur die Einwürfe, ja.
Ja, er ist nicht schnell, nicht wendig. Besonders zweikampfstark, nicht gut in der Spieleröffnung.
Immer so einen Schlüsselmoment. Ich habe zufälligerweise mal mit einem Rostock-Fan gequatscht vor der Saison, als kurz nachdem Malone gewechselt ist. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann, ja, Malone ist ja jetzt irgendwie mal so. Und er so, ja gut, der kann weit einwerfen. Das war es dann auch schon. Und dann haben wir noch so gehört. Irgendwie habe ich da mehr in Erwartung. Schauen wir mal.
Ich glaube, Ryan Malone auch noch so ein klassischer Spieler, der aufgrund seiner körperlichen Statur einfach Innenverteidiger geworden ist. Die haben ja irgendwann einfach zu ihm gesagt, du bist groß und breit.
Und triffst das Tor nicht, deswegen bist du hinten und nicht vorne.
Richtig. Er hat wahrscheinlich irgendwann so klassisch, wenn sie mit ihm im Radio reden, fällt das wieder, ich habe angefangen als Neuner. Irgendwann haben sie mich in der B-Jugend in die Innenverteidigung gestellt.
Weil sie mir vorne nicht oft genug den Ball auf den Kopf gepasst haben.
Ja, jetzt ist er halt einfach der weite Einwurfmann.
Ja, aber das Bittere ist halt aus dem Spiel kommt halt nichts, aber tatsächlich in den letzten Spielen werden es halt immer mehr doch Einwürfe, die dann mal erfolgreich sind durch irgendwie zweite Bälle oder dann doch auch mal direkt und dann
ja, vielleicht ist das auch mal ein Zeichen jetzt, dass Ryan Below noch eigentlich eher ein, sag ich mal, Joker ist, aber nicht Joker im Sinne von Tore machen, sondern den Mann einfach mal reinbringen in die letzten 12 Minuten, auch wenn du einen Innenverteidiger nominell einwechselst, hast du mit jedem Einwurf eine Ecke dann.
Ja, das war ja der Plan dann gegen 60, aber da hat er dann ja auch nur beim 3:1 irgendwie
in
Erscheinung gebracht.
Aber das sind wir noch nicht, da freue ich mich jetzt nämlich schon drauf. Oh,
genau.
Weil da, wenn wir nämlich gerade über nicht wendig gesprochen haben, ist das, glaube ich, das Schlüsselmoment gewesen. Ja, aber wie gesagt, Svetinovic, ich meine, er war ja auch schon in der Hinrunde extrem stark, aber das ist schon krass. Wir haben ja schon oft drüber geredet, was wir uns als Verteidiger da geholt haben die Saison. Wenn wir echt gesagt, diese Verteidigung ist ein Prunkstück, was wir da an Zweitliga-Erfahrung in diesen Kader geholt haben. Mit Guevara, mit Malone. Dann hast du noch einen Lorenz.
Ich glaube, Guevara auch einer laut Transfermarkt in den Top 3 vom Transferwert, also vom Marktwert her bei den FC Ingolstadt, was ich zu keiner Sekunde diese Saison nachvollziehen konnte.
Kannst du nur hoffen, dass du schnell noch Cashback kriegst.
Ja.
Wir werden die Saison noch, bevor die Transferwerte, die Marktwerte aktualisiert werden, abstoßen.
Einfach mal weg.
Und das ist wirklich, dann denkst du wirklich, die stellst du da Leute hin, das wird die Abwehr. Und dann haben wir ja über lange Zeit auch eine recht gute Bilanz eigentlich auf Defensiv, aber es sah immer merkwürdig aus.
Ja.
Aber jetzt, auch jetzt, hörst du, okay, Svetinovic, würde ich vor beiden, vor Lorenz und Malone jeden Tag nehmen. Definitiv.
Ja.
Also,
ja.
Wenig Diskussion irgendwie.
Ich glaube, Svetinovic, der hat beides das, was, also Lorenz hat wahrscheinlich nur das, dass der Mann ist. Wenn man das bei Malone bemängelt, kann man sagen, Simon Lorenz ist sehr wendig. So oft wie der sich mit dem Ball dreht, ist der auf jeden Fall sehr wendig. Aber die Technik hat er dann Ryan Malone nicht und dann Tanovic, ich werde es mir nicht merken können.
Ich glaube, ich habe ihn noch nie richtig ausgesprochen.
Der Mann aus Berlin wird auf jeden Fall, sag ich mal, der verbindet das Ganze ein bisschen. Ich finde, der ist technisch ganz gut, der ist körperlich stark, der hat auch einen guten Überblick. Also ich würde ihn auch auf jeden Fall Stamm in die IV setzen.
Ich würde mal sagen, der wird uns in einem Jahr ganz gut ein paar Euro bringen.
Ja.
Das ist wieder so ein typisches, wenn er sich jetzt nicht mehr verletzt, dann kann man froh sein, dass wir das Sprungbrett waren.
Das sehe ich schon bei Paderborn neben Musli und Brackelmann.
Das ist wirklich, alle, die halbwegs gut sind, gehen zu Paderborn, alle, die scheiße sind, gehen zu Saarbrücken.
Ja, passt. Ja, ja. Nach und nach bauen wir die Elf von Paderborn.
Ich habe mir das also auch geklärt. Sollen wir mal mit dem Dresden-Spiel weitermachen?
Ach du, gerne, mach weiter.
Ja, dann hat sich der Stroh ohne Einwirkung des Gegenspielers, glaube ich, verletzt, oder?
Vor meiner, wir reden darüber, dass wir uns nicht in Saarbrücken oder bei Chemie Leipzig verletzen wollen und fallen einfach nur auf unserem Rasen um.
Ja, stimmt.
Das ist halt echt
im Heimspiel dann, genau.
Im Heimspiel auf einem eigentlich ganz guten Platz.
Ja, und dann kam in der 39. Sebastian Grönning zu seinem Debüt und hat
7 Minuten gebraucht oder so. 6?
6, 7 Minuten bis zu seinem Tor gebracht, das er auch echt gut macht, oder?
Das macht der Wahnsinn.
Traubestark. Also vielleicht vorher, also Kostli natürlich auch stark, also Stellungsspiel vom Gegner ausgenutzt.
Mhm.
Aber halt, wie halt Kostli in der Offensive halt einfach ist, unglaublich reaktionsschnell, unglaublich schnell im Kopf und spielt halt noch einen guten Ball in die Mitte. Und dann, sagen wir mal, wir haben vorhin gesagt, was erwarten wir, und dann legt Grönning mal los. 7 Minuten lang.
Also, stark.
Ich weiß nicht, wenn, dann macht er den Mause so, aber selbst nicht mal Mause. Mause macht die
also
anders.
Das war schon, also du hast in dem Moment, in dem Abschluss, ich glaube, wir haben uns auch angeschaut und gesagt, okay, dieser Spieler könnte uns weiterhelfen. aber ehrlich gesagt haben wir das auch schon bei mehreren Spielern in ihren ersten Spielen gesagt. Ich meine, ich erinnere mich an ein Volley-Tor von Maximilian Beister in seinem ersten Spiel. Auch nie mehr so gesehen.
Maxi Beister ist jetzt einer der Topscorer in der Baller League. Dieser neuen Hallenliga.
Ach, das spielt damit? Ja. Ich habe das vorgestern das erste Mal so reingesetzt, weil ich mir dachte, mal schauen, was hier dieses ADHS-Z-Fußball sein soll. Und dann muss ich mir erstmal eine halbe Stunde Bilder aus dem Trainingsraum anschauen, weil es halt einfach so unglaublich wenig Content haben für ihre Übertragung.
Ja, weil der Drama auch da gezockt, Alter, für den Spieler.
Der albanische Messi. Da habe ich immer gehofft, dass er mal wieder zurückkommt zu schleichen. Wie alt ist denn der zwischen? Egal. Kurze Rast.
Gestern habe ich es nicht gesehen, aber ich habe es tatsächlich auch mal angeschaut, aber ich finde es so peinlich, manche Sachen.
Und das Spiel, das ich gesehen habe, irgendwie, das ging dann halt irgendwie bis zum Halbzeit mit 0-0.
Ja, okay. Teilweise cool. Ist es schon.
Dann kann ich auch wieder Tuya Cup angucken.
Boah, das wäre geil. Da bin ich immer noch dafür. Eine Wiedereinführung des Tuya Hallencups.
Wobei ich ja auch dafür wäre, für diesen Game Changer auch bei uns einzuführen und irgendwie Einwurf-Vorlagen zählen doppelt. So. Und dann geht's rund, Leute.
Um nochmal vielleicht auf die Verletzung zurückzukommen. Ich habe dann bei 20 Jahre FC dann mit, sag ich mal, Internern geredet und anscheinend ist die schon gravierend, die Verletzung bei Paco. Also der hatte schon immer Probleme mit der Ferse. Ich kann jetzt die nicht mehr ganz rekapitulieren, wie diese Sehne heißt, die auf jeden Fall im Arsch ist, aber sie ist im Arsch.
Das ist auch schlecht, wenn die
von der Ferse ist. Ich habe auch kurz mit ihm geredet, der meinte, es dauert länger.
Ja, also ich schätze mal, wenn dann zum Saisonfinale, wenn überhaupt.
Also endlich ist er irgendwie so halbwegs in Dritt gekommen.
Ja, habe ich auch gesagt.
Das ist schon echt bitter. Also das ist aber irgendwie. Wir drücken trotzdem die Daumen, dass es irgendwie so schnell wie möglich zurückklappt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Aber in der Zwischenzeit, unser neuer Däne mit einem sehr guten Tor.
Ja, man muss ja auch sagen, also 45. war ja dann das Tor und es war schon so, dass man eher gehofft hat, sich mit dem 1-0 in die Pause zu retten. Also ich hatte jetzt eher das Gefühl, okay, ja, allzu lang geht das nicht mehr gut und es kommt dann zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Aber also da das 2-0 noch vor der Pause nachzulegen, ist schon Gold wert, auch in dem Spiel. Also das darf man auch nicht vergessen, dass Dresden schon auch ihre Chancen hatte.
Ja.
Aber auch nochmal zu Gröning vielleicht. Also hat mir auch abseits von dem Tor dann in dem Spiel echt gut gefallen. Also auch sein Anlaufverhalten, auch sein Zweikampfverhalten und so.
Giftig.
Fand ich gut. Ja,
ja, der Kreisliga-Trainer wird doch sagen, endlich mal, weil er da vorne die Dinger festmacht. Also da kannst du mal den Ball einfach vorholzen und der macht das Ding fest vorne.
Und einer, der Bock hat, mal so ein bisschen zu schubsen.
Weil ja, irgendwie richtig.
Einfach mal ein bisschen schubsen.
Das ja, der hat doch die Statur dafür, der Mann. Also der Mann ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1,88 Meter groß. Also der ist schon, also selten in der FC Ingolstadt-Historie so einen bulligen, aber auch schnellen Stürmer gehabt. Also ich kann mich an keinen erinnern.
Butler.
Lass ich jetzt mal so stehen.
Ja, gut, und dann gehen wir mit 2-0 in der Halbzeit und ich glaube, spätestens da haben wir sogar
Nice.
Super, Fußball, klasse, ich gehe jedes Wochenende hierher. Super, das gefällt mir richtig gut. Und wenn wir auch dann irgendwie zweite Halbzeit sagen.
Ja, ging dann auch gut weiter. Also
da gab es schon ein paar Chancen nochmal.
Da waren wir dann schon teilweise im 3-0 näher als, Dresden im Anschluss. Ich meine, Gröning hat dann halt die Chance, sich da schon eigentlich so halb unsterblich zu machen. Und
wenn er das Ding halt macht.
Ja, den kann man machen, der war schwerer drüber zu schießen als der
erste. Also ich sage, ich bin ihm nicht sauer, wenn er das erste Ding nicht macht, was er macht, aber das zweite muss er machen.
Also, ja, also du hast auch Mause direkt, der dann irgendwie querspielt, der angesehen nach der Chance.
Warum lege ich quer?
Warum immer das Gleiche? Ja,
ich habe mir auch dann auch nochmal in die Wiederholung angeschaut und dachte mir auch so, ja, nicht schier es halt selbst. Also, du warst doch besser.
Ja, also das ist wirklich das Einzige, glaube ich, was an dem Spieltag wirklich bemängeln muss, dass es den Deckel da nicht drauf gemacht haben. Ja. Also da nicht einfach dann irgendwie das 3-0 drauf machen.
Mhm. Ja, aber okay, dann wird es natürlich schon nochmal
sehr. Geh mal entspannt rein.
Ja. Also Anschluss fällt dann in der 82.
Ja, und wie sehr kotzt dieses Tor an? Dummer, langer Ball auf Kutschke. Das
ist schon sehr.
Das habe ich in diesem Stadion 400.000 Mal gesehen. Das hat nie funktioniert.
Und der verlängert. Und der, wenn das mit einem Haken zwei Verteidiger stehen und knallt das Ding rein.
Ja.
Weil, okay, das war auch nicht gut verteidigt. Aber dass dieser scheiß lange Ball auf Kutschke funktioniert, regt mich wieder tierisch auf. Oder?
Ja, das ist halt faszinierend, dass wir es halt Saison für Saison für Saison probiert haben, wo das halt von 100 Mal einmal per Zufall irgendwie funktioniert hat und bei denen funktioniert es einmal. Ich meine, Kutschke war ja 80 Minuten nicht sichtbar. Also ja, der war ja wie nicht auf dem Feld, der Mann. Das Einzige, was er gemacht hat, war Bälle zum Anschlusspunkt zu legen und die Fans anzuschreien. So, mehr hat er nicht getan. Und dann ist genau diese eine Kopfball-Situation macht das Ganze nochmal hitzig zum Ende hin.
Und das Dumme in der Wiederholung sieht das immer so aus, als würde das jeden Tag 5 Mal machen. Das sieht immer so aus, ja klar, das machen die immer so.
Ja.
Aber ich glaube nicht. Ja, und dann geht das große Ingolstädter Zittern wieder los.
Ja.
Und ich glaube, es ist so, den meisten war irgendwie im Kopf so, aha, ja, 2-2 ist auch nicht schlecht.
Ja, Arslan nochmal mit einer Riesenchance dann auch.
Aber
ja,
was für eine Chance. Boah, da habe ich, das Herz schon mit meinen Adidas Gazelle gespürt, ich sag's dir. Das ist mir wirklich, eieiei.
Schwer war es nicht, aber es war, glaube ich, schon die einzige nochmal Großchance danach, oder? Also es reicht ja auch.
Ja,
reicht ja auch,
ich glaube, also das aber, hat sicher die größte
Zwischen. Aber gefühlt waren diese 10, 15 Minuten inklusive Nachspielzeit dann schon so, oh mein Gott, wir kriegen keinen Fuß mehr auf den Platz. Aber es war halt natürlich Dresden musste halt einfach alles reinschmeißen und haben es auch gemacht. Und meine, haben wir aber auch genug dagegen geworfen, dass es nicht mehr.
Ja, also am Ende ist das auf jeden Fall ein verdienter Sieg.
Ja, definitiv.
Also klar, darf sich auch nicht beschweren, wenn es dann 2-2 ausgeht und so, aber es ist jetzt nicht, oder es ist durchaus verdient und
ja, und die Art und Weise, der Kampf, den sie da an den Tag gelegt haben, wenn sie das halt öfter mal hinkriegen
würden. Es hat doch einfach mal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Es hat einfach wieder mal 90 Minuten lang Spaß gemacht. Also ich meine, wenn wir wieder auf das Halle-Spiel zurückblicken, das hat 90 Minuten keinen Spaß gemacht. Münster hat so 80 Minuten lang keinen Spaß gemacht, und aber Dresden hat einfach 90 Minuten lang von vorne bis hinten Spaß gemacht.
Und Saarbrücken
lass mal auch
Fremdschämen pur.
Ja, richtig, weil das war einfach, da konnte man nichts zu sagen. Aber das war wirklich einfach geil. Das war einfach geil. Von vorne bis hinten. Dresden war auch, die haben auch ein gutes Spiel gemacht. Wir waren einfach in dem Moment der Glücklichere. Also was soll ich sagen, ich bei Dresden hätte das Spiel halt doch, wie Martin gesagt hat, 2-2 ausgehen können, aber wir waren einfach der Glücklichere an dem Tag.
Das ist auch folgerichtig, das Hinspiel mit der roten Karte für Vogel, die keiner war.
Ja, da bin ich einmal nicht im Stadion. Okay.
Vollkommen okay, dass wir das gewonnen haben. Das hat einfach Bock gemacht. Ich glaube, jeder ist dann so rausgegangen und hat gesagt, wir haben Dresden geschlagen. Guck auf die Tabelle, es ist wieder nur noch was, 2 Punkte, was es da wieder waren. Wir sind wieder dran. Jetzt geht wieder was.
Ich glaube, alle an dem Spieltag haben ja auch noch für uns gespielt, oder? Also, da hat Essen verloren sogar, glaube ich.
Stand aus Unentschieden.
Ulm. Nicht gewonnen zumindest.
Ja. Und dann gehst du da draußen und denkst du, okay, also wenn wir es gegen Dresden schaffen und du bist da vorne und jetzt spielen wir dann gegen Sandhausen, Ulm und Regensburg in den nächsten Wochen, da geht noch richtig was. Jetzt müssen wir nur nach Giesing und dann diese komische Absteigertruppe da beseitigen und dann geht's los.
Ja. Nur nach Giesing.
Nur nach Giesing, was ja eigentlich beim letzten Mal eigentlich ganz schön war. Letztes Mal war das Mal ganz schön, war kurz gut.
Schon wieder eineinhalb Jahre her.
Und ja, ich weiß, ich will gar nicht drüber reden eigentlich. Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust.
Ich glaube, man kann beim Vorhinein sagen, dass es positiv was heißt positiv? Ich bin immer noch dafür, dass ein Auswärtsspiel in München ausverkauft sein muss. Aber ich war trotzdem positiv überrascht über die Auswärtsfahrer im Gästeblock, weil es sah zum doch dann nach einem guten Block aus. Und ich dachte eher, nach dem, was so Informationen durchkam vom Verein, dass es schlechter aussehen wird.
Ja, also was man zwischenzeitlich so gehört hat, dann wie der Ticketverkauf lief, war mit dem Schlimmsten zu rechnen und das sah dann schon ganz ordentlich aus.
Die Choreo sah auch echt ordentlich aus, dann im Nachhinein auf Fernsehbildern und Bildern vom Zaun raus sah es nicht so schnieke aus, aber das lag wahrscheinlich einfach an den Leuten.
Weil du die Gesichter gesehen hast.
Richtig, ja, weil sie die volle Tafel nicht tief genug gehalten haben.
Abzüge in der B-Note, aber ansonsten war das, glaube ich, schon eine schöne Geschichte. Aber die Frage ist halt wirklich die, warum kann man die scheiß Tageskasse nicht einfach aufmachen?
Ja, warum muss die Karte 19,50 Euro kosten? Was schaue ich mir denn an? Bayern gegen Inter oder was?
50 gegen, also ich meine, ohne, also ohne Nahverkehr, das ist ja das Nächste. Diejenigen, die jetzt im Zug angereist sind, ganz ehrlich, ich bin anders angereist und durfte mir dann erstmal, weil ich dann mit der Tram von irgendwo kam, erst nochmal ein paar für 4 Euro ein Tram-Ticket kaufen. Für eine Fahrt, toll.
Ja.
Vielen lieben Dank. Oh, hat sich gelohnt, toll. Schnäppchen das Spiel. Und dann kriegst du auch noch so auf den Sack. So, der war noch auf den Sack. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt können wir diese scheiß Achterbahnfahrt. 3 Gegentore und alle 3 Gegentore haben wir uns aber auch mal so dermaßen selber zuzuschreiben.
Ja.
Ich würde ja wirklich auch gern wieder sagen, ja, nee, das haben sie echt gut gemacht. Also haben sie auch gut gemacht. Auch das 1-0. Aber wessen Fehler, was war das in dem Fall?
Nee, rate mal.
Seifert.
Ja. Und also ich habe mich, also vor allem bei der Zusammenfassung dann nochmal sehr an dieses an diesen Seifert-Fehler gegen Regensburg erinnert, gefühlt, wo dann
ja, wo er dann rausholt.
Da wo er dann selber es gut machen will und irgendwie dann noch den Gegenspieler umhaut. Aber das ist in der Entstehung her das Gleiche. Er ist irgendwie da auf außen in der Spieleröffnung und spielt so einen schrecklichen Pass umplatziert, ohne Not auch irgendwie ins Zentrum. Und natürlich bist du dann irgendwie unsortiert, weil halt irgendwie gerade Spieleröffnung und ja, offensiv denkend.
Da wurde Seifert einer, der bis jetzt auch noch nicht so geglänzt hat in der Saison. Ich glaube, also wenn ich mich zurückerinnere, dann wurde Seifert bis jetzt für mich nur aufgefallen, den 2 Elfmeter verursacht und der Fehlpass gegen 60. Ich weiß nicht, ob die anderen 5 Spiele, die er von Anfang an gemacht hat, solide waren oder so, aber da fällt auf jeden Fall nicht auf. Und wenn er auffällt, dann negativ.
Schon ein paar Spiele dazwischen gemacht. Also man muss ja auch eigentlich sagen, dass Guevara sicherlich ja.
Ja, Guevara ist so eine schlechte Lösung.
Also als Transfer war ja irgendwie Guevara sicherlich die erste Wahl, deswegen ist Seifert ja schon in der Situation, in der er ist, schon einen Schritt weiter.
Also ja, ursprünglich mal Seifert ist auch nominell kein linker Verteidiger, oder? So wie wir ihn geholt haben, war der linker, ja, sag ich mal, linkes Mittelfeld, linkes offensives Mittelfeld
bei Victoria.
Ich glaube, wir haben ja auch, wer sich noch erinnert, in den ersten Spielen diese Dreierkette gespielt, wo er dann quasi dieser linke Flügelmann gewesen wäre.
Auf. Das gibt so Flashbacks.
Ja, also es fühlt sich auch Jahre her an, aber es ist halt diese Saison.
Ja, weil wir letztes Jahr noch, wie gesagt, ja, die Kostlich-Verpflichtung ist ein bisschen komisch, weil das ja eigentlich so ein Schienenspieler für rechts ist. Und dann haben wir dieses Jahr gesagt, oh, wir holen uns jetzt den Schienenspieler für links, damit wir jetzt Fünferkette spielen können. Und inzwischen immer wieder.
Hat nicht allzu
voll Drehung. Komm, scheiß das an mit dieser 3er, 5er, was auch immer Kette. Wir spielen jetzt einfach wieder irgendwas.
Ja, du hast zwei Schiedsspieler geholt, aber der eine mit Guevara ist die absolute Pfeife. Und der andere mit Moritz Seifert ist halt wahrscheinlich offensiv gut, weil er ist halt schnell und spritzig, wie ein Frank Buschmann sagen würde, aber er ist halt defensiv eher fehleranfällig, egal ob im Zweikampfführung, weil er dann den ein oder anderen Elfmeter oder Freistoß verursacht, der nicht sein muss.
Blöd ist halt, wenn deine Spieleröffnung auch so scheiße ist und du solche Pässe spielst.
Das ist klar, ja.
Ja, also ich glaube, erfahrene Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen schon, wir sind jetzt nicht so der Moritz Seifert-Fan-Podcast, aber halt auch nicht der Leon Guevara-Fan-Podcast.
Also, ja. Also ich bin eher der Kostki-Fan-Podcast und das macht es ja noch viel schlimmer, weil das halt einfach so diese Diskrepanz zwischen linker und rechter Abwehrseite irgendwie so absurd ist.
Ja, also wir hatten ja auch gesagt, vor der Winterpause irgendwie so, wir sind der Meinung, Linksverteidiger ist die schlechteste oder die am schlechtesten besetzte Position. Wenn man was machen würde in der Winterpause, dann vielleicht da. Ist halt nichts passiert. So, und jetzt
aber geht das halt. Wir treffen.
Ja gut.
Vielleicht kann also, Running ja auch Linksverteidiger spielen.
Ich weiß nicht, vielleicht hat Ivo auch einfach keinen passenden Linksverteidiger gefunden. Weil
vielleicht wurde da damals keiner gleichzeitig mit Beck gescoutet. Das ist das Problem.
Es gab bei den Dänen einfach keinen.
Genau, da ist keiner mehr.
Wir haben keine andere Auswahl.
Ja, wo soll man jetzt sagen? Nicht 60, also ja. Fehlpass Seifert immer noch. Man muss natürlich sagen, das ist natürlich ein wunderschöner Steckpass. Andererseits muss man aber nicht sagen, unsere Innenverteidiger laufen da auch schön wie so zwei Türme nebenher. Und dann ist das ja schon ein gutes Tor.
Der Abschluss von Lagmar war schon ganz gut.
Ja, ich weiß nicht, ich hab das jetzt in der Wiederholung dann nochmal gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob man da vielleicht dann, ich komme wieder mit dem VAR ums Eck, aber ob der VAR da nicht vielleicht auf Abseits entschieden hätte bei der Situation, weil der kommt mir schon, kann auch an dem Magenta-Kamera das liegen, aber kommt mir schon sehr so vor, als wäre schon vor.
Du meinst, die kalibrierte Linie von Magenta war nicht ganz so ausreichend.
Die klassische kalibrierte Linie von Magenta, wie sie zum 14. Mal den Trainer zeigen.
Ja, ich habe mir gedacht, also wenn das jetzt natürlich nicht die 15. Minute wäre oder 14. Minute, dann hätte man ihn vielleicht, als er diesen Steckpass bekommen hatte, vielleicht nochmal in die Schulter gegeben.
Ja.
Aber da willst du natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Schiedsrichter das falsch interpretiert haben und das ist eine rote Karte am Ende. Deswegen verstehe ich schon, dass sie so ein bisschen nebenher laufen. Aber
ja, aber eigentlich, ich meine, Halle Münster hat es gesagt, eigentlich kannst du, als die, also die letzte Spielung gezeigt, eigentlich kannst du so 1-0 ausgleichen. Eigentlich musst du eigentlich direkt dahinter antworten, aber so war dem nicht.
Nee, war eher so ein bisschen mit dem 1-0 dann der Bruch im Spiel, finde ich. Also bis dahin war es wirklich ein ausgeglichenes Spiel, meines Erachtens. Ja. Es war auch, also man hatte da schon auch positive Sachen auch wieder im Anlaufverhalten und so gesehen, finde ich. Vor allem so nach einer ersten 5 Minuten oder so in den 60, glaube ich, ganz gut drin war, sind wir immer besser reingekommen und dann fällt halt dieses Tor und davon haben sie sich nicht mehr so arg erholt, sondern dann war 60 klar oben auf.
Ich finde, so zweiten Halbzeit ging es eigentlich schon nochmal ein bisschen.
Aber du hast halt davor erstmal noch eine Riesenchance von Lagenmacher irgendwie aus einem halben Meter drüber.
Ja. Ich war mir im Spiel so sicher, dass der dann einfach, der ist nicht dran gekommen. Ich dachte mir, okay, der wurde vor ihm weggegrätscht. Und dann habe ich gedacht, warum gibt das jetzt?
Ja.
Hä? Kann ich das jetzt Abstoß?
Ich habe auch gedacht, Marcin Kostli rettet uns da nochmal den Arsch, aber dann macht Lagenmacher einfach den Mario Gomez von 2008 und legt den aus 2 Metern übers Tor.
Aber den ersten macht er. Das ist wie mit Gröning bei uns. Mit den ersten, genau. Den zweiten, nee.
Ja, gut, dass du Gröning sagst.
Zu der, einfach.
Der macht es dann auch nicht im Nachgang, nach dem 2-0. Der hatte das 2-1 auf dem Kopf.
Mhm. Nach der Pause trifft Guter auch noch die Latte.
Stimmt.
Also,
das habe ich auch schon wieder verdrängt. Ich wollte jetzt wollte ich gerade mich auch noch den. Also wie viele Punkte hat eigentlich Marius Funk im Kicker-Manager gemacht dieses Wochenende, Martin?
Ich sag mal, wahrscheinlich das Risiko bin ich im Sommer eingegangen, als ich Funk ins Tor gestellt habe in meiner Kicker-Elf.
Ja.
Aber natürlich Note 5,5 schon auch ein bisschen vielleicht. Also, wenn man dem Schiedsrichter davor eine 5 gibt,
ja, genau,
eine hat er nämlich wirklich sehr gut rausgetan auch.
Ich muss jetzt auch sagen, er hat alles gehalten, was auf seine Kiste kam, bis auf das
3-1. Auf den Rückpass.
Und der Rückpass, ja.
Man muss sagen, das ist so klassisch, diese Kickernoten in der dritten Liga. Da hat niemand das Spiel gesehen.
Ja.
Der hat den Ticker gelesen und da steht zweimal im Ticker drin, ja, da war ein Fehler vom Funk. Ja, das ist schlecht.
Ja, es gibt ja, das verstehe ich immer noch nicht, warum gibt es bei Kicker keine Statistik zur dritten Liga. Ich verstehe nicht, wieso. Ich verstehe es nicht.
Ja, halt
ich brauche jetzt keine Expected Goals.
Aber so Torschüsse.
Ja, Beide Torschüsse wären aber ganz gut.
Ganz nett.
Ja.
Gibt es ja auch andere Quellen, sollen sie was holen. Also schon echt nicht so unglaublich einfach. Aber vielleicht auch mal der Fairness-Cyber, ja, Svetinovic, also mal, aber so haben wir schon auf Twitter geschrieben. Ich habe, glaube ich, in der D-Jugend gelernt, dass man Rückpässe nicht aufs Tor spielt,
ja, neben das Tor.
Sondern neben das Tor. Natürlich gehören zwei Leute zur Aktion. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt, Alaba auf Rambo,
ja.
Österreichisches Freundschaftsspiel oder sowas, bei dem Rambo neben dem Tor auf den Pass wartet und Alaba ihn einfach entspannt ins eigene Tor zurücklegt.
Ja.
Deswegen, es gehören immer zwei zu dieser Entscheidung. Und natürlich hoppelt der Ball da schon ein bisschen unglücklich. Aber anders würde ich auch sagen, also ich meine, der Funk sieht ja auch, dass der Ball schon vor ihm hoppelt. Vielleicht sollte man ihn dann nicht so entspannt weiterleiten wollen in dem Moment.
Ja, für mich ist das irgendwie eine Fehlerkette. Also ich muss sagen, zum einen glänzt jetzt Funk ja nicht damit, dass er der beste Fußballer von den Elf auf dem Platz ist. Also ich meine, auch selbst die einfachsten Abschläge landen bei Funk mal Rambo-gedächtnismäßig links und rechts draußen und kommen auch mal hier nicht an, wo sie ankommen müssen. Da frage ich mich, ob es dann noch notwendig ist, unter Bedrängnis nochmal zum Torwart zurückzuspielen, weil es macht dann, für mich macht es keinen Unterschied, ob Cvetinovic das Ding da rausholzt oder ob Funk das Ding rausholzt. Aber er spielt den Ball nochmal zurück. Dann wissen beide, dass das städtische Stadion an der Grünwalder Straße jetzt nicht englischer Rasen ist, sondern halt auch einfach ein Acker. Und warum Funk den Ball auch direkt weiterspielen will, ist mir bis heute ein Rätsel. Warum er daraus eine Tiki-Taka-Situation machen will. Ich meine, er kann ihn auch, er ist sich auch selber unsicher. Wieso nimmt er ihn nicht an und holzt das Ding raus? Aber er will ihn direkt weiterspielen.
Er will ihn halt nach links verlagern und dann.
Er will ihn direkt
irgendwie da.
Direkt die Seite verlagern und schnell machen in irgendeiner Form, aber das ist
halt. Ja, also der Bewegungsablauf ist schon ein bisschen wild, aber ich meine. Der ist ja jetzt auch keinem geholfen, wenn wir Funk so irgendwie rumhaken.
Ich wollte auch gerade sagen, ich will Funk gar nicht jetzt da, ich will jetzt nach dem Bemele und dem Seifert-Bashing jetzt nicht mit dem Funk-Bashing anfangen.
Weil Funk, hätte letztes Jahr im Podcast kommen müssen.
aber dieses Jahr finde ich nicht so weggelassen.
Bisher hat er mir wirklich in meiner Kickermannschaft echt viele Punkte beschert, deswegen so sehe ich ihm das jetzt auch noch nach. Aber jetzt muss er wieder liefern dann. Also
ja, ich weiß nicht, ob die Mannschaft Funk und nicht uns einen Gefallen tun würde, wenn wir einfach den Torwart aus dem hinten rausspielen, rauslassen. Also, es hat uns bis jetzt noch nichts gebracht und es wird uns auch nichts bringen. Es hat uns eher was Negatives eingebracht, deswegen.
Ich glaube, die Mannschaft hat immer noch so ein bisschen Brackemann, Innenverteidiger spielt den Ball quer durchs Feld. Ängste. Deswegen mal lieber zum Torwart und den weit.
Ja.
Ja, bevor Malone wieder andribbelt.
Bevor Malone wieder ins Dribbling geht auf der Mittellinie.
Aber ich fand zum Beispiel auch die Reaktion der Mannschaft fand ich sehr stark, weil ich habe auch wieder genau in dem Moment, wo der Ball zum Funk kommt, habe ich mich umgedreht, wieder im perfekten Moment, aber dann sehe ich das und ich fand es extrem stark. Die ganze Mannschaft rennt zu ihm hin, klopft ihn ab, selbst Ditgen mit dem vom Aufwärmen kommt und klopft ihn hin. Das fand ich eine gute Reaktion, finde ich auch, spricht für ein gutes Mannschaftsgefüge.
Ja,
auch nach dem Spiel dann irgendwie Marius Funk Sprechkeule nochmal, glaube ich, war
angebracht. Auch gut.
Und, weil ich wirklich schon sagt, also ich glaube, in der Saison ungefähr genauso ein starker Rückhalt, wie er letztes Jahr halt einfach Pleiten, Pech und Pannen war. Also dieses Jahr ist es halt echt gut.
Ja.
Und kann sich wirklich nicht beschweren. Also natürlich kannst du dich beschweren, ich mache das ja auch immer wieder gerne. Er dürfte auch gerne mal einen Ball festhalten. Aber wir wollen jetzt
nicht. Das habe ich über Bürgerfest gefragt, fand er nicht so witzig.
Wann die Stunde ist, in der er noch eine Bälle festhalten
kann. Nee, weil er das ein oder andere alkoholische Getränk mit uns getrunken hat und er dann aber selber kein Geld mehr hatte und dann uns gefragt hat, ob jemand ihm einen Gin Tonic kaufen kann und ich ihm gesagt habe, ich kaufe den Gin Tonic, wenn du auch meinen Ball festhältst. Fand er gar nicht so witzig.
An diesem Abend hat er nichts mehr getrunken. Okay, alles klar.
Wir wünschen, das wäre so.
Na gut, aber hast du irgendwie so nach diesem zarten Aufräumen mit 2 auf 1 gehabt, hab ich den 2-0 dann irgendwie endgültig erstmal gefühlt den Stecker gezogen gehabt.
Aber komplett.
Aber dann sind nichts und ich weiß auch mal nicht. Da können wir gerne auch mal über das diskutieren. Wir hatten ja jetzt irgendwie die ganze Saison keinen einzigen Elfmeter bekommen. Dann kriegen wir es Saarbrücken Elfmeter, weil wir jetzt vorher schon gesagt haben, ja, geht so. Und jetzt der Elfmeter.
Ja, das, also da brauchen wir doch nicht drüber reden, dass das kein Elfmeter ist, oder? Also,
ehrlich gesagt, habe ich mich da gar nicht so damit beschäftigt, aber Tendenz auch eher zu wenig. da außen an der Auslinie irgendwie da.
Hand auf der Schulter.
Es ist nur Klammern, oder? Er trifft ihn nicht.
Nicht mal Klammern, Hand auf der Schulter.
Er pfeift aber halt quasi die Hand.
Ja, genau. Und aber dann irgendwann sackt halt dann Kubacz einfach weg. Und dann so, oh, da war der Druck auf der Schulter. Das ist sehr stark.
Kubacz ist halt ein kompletter Hund. Der weiß, jetzt komme ich nicht mehr vorwärts. Das slide nochmal kurz runter. Vielleicht gibt es einen Elfmeter und den hat er gekriegt.
Ja.
Ich meine, der Kommentator bei Magenta in der Zusammenfassung argumentiert auch mit, der Elfmeter ist vertretbar, weil der 60er schon von Anfang an klammert, sage ich, ja, wenn er schon von Anfang an klammert, dann gibst du den Freistoß von außerhalb. Ja.
Ich finde auch tatsächlich, dass du diese Aktion, es ist deutlicher außerhalb des Strafraums. Ja. Und dann hat er zwar die Hand noch da, aber das ist doch nicht.
Da kann ich auch Unmut der 60er verstehen, aber ich nehme den Elfmeter gerne. Also wenn die Saison gerne schmeißt es uns hin, solange es kein VAR gibt, ist es für mich alles okay.
Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können.
Ja, und also wir haben auch hier schon mal darüber geredet, dass es schon überraschend ist, dass wir so viele Offensivaktionen haben und keinen Elfer bekommen.
Das meine ich gerade. Also, und dann kriegen wir zwei und die beide eigentlich keine. Das ist halt auch komisch irgendwo. Ja, gut. Egal, 2-1 dran. Ja, war gut geschossen, aber hat er trotzdem was gehabt. Aber war trotzdem eigentlich nicht verkehrt geschossen, der Elfmeter. Ja, fragt aber keiner mehr nach, wenn du dann irgendwie nicht 3-1 verlierst.
Das ist schon so eine Situation, wo du eigentlich nochmal so ein Aufbäumen, alles laufen könnte.
Dann. Ja, ist aber auch der Druck durch die Mannschaft gegangen, so ein bisschen. Ich meine, danach kommt auch nochmal der Pfostenschuss von Ditken.
Ja, der war auch gut motiviert, oder?
Der war ein bisschen zu motiviert.
Ja. Ein bisschen so mit den Beister-Vibes, gerade wenn man umgetreten hat. Ja, aber schönes Ding, aber es war natürlich mal viel Gefühl, weil muss schon einiges passieren, dass der reingeht, glaube ich.
Ja, und also so ehrlich muss man auch sagen, so viele Chancen waren es dann auch nicht. Also,
deswegen man würde meinen, 2-1, da müsste jetzt nochmal richtig was gehen, aber es war ja auch irgendwie eine komische Situation im Stadion generell, oder? Durch diese, also diejenigen, die da waren, haben sie dann irgendwie mitbekommen, dass es dann mehrfach irgendwie Stimmungsunterbrechungen auf beiden Seiten gab, wegen medizinischen Notfällen in Blöcken von 60, wobei ich es immer noch nicht so ganz kapiert habe. War das zweite jetzt mit diesen Lichtern, war das dann die Demo?
Ja, das war die Demo. Also das mit den Lichtern war dann die Demo. Die Info habe ich dann auch irgendwann bekommen, nur wie es halt in dem Blog so ist. Und Information trägt sich nicht weiter und wenn sie sich weiter trägt, dann falsch. Deswegen hat das Ganze nicht so angekommen. Aber 60 hatte schon die Intention, zur selben Zeit die Lichter anzuschmeißen wie an der Demonstration im Theresienplatz. Weil es war ja irgendwie Lichter an gegen Faschismus oder so, hieß die Demo.
Ja, eigentlich, also, gute Aktion.
Ja, hätte sie uns aber auch mal informieren können, oder? Hätte auch mal der Fernbeauftragte von 60, wenn er die ganze Zeit rumpimmelt bei uns irgendwo in der Gegend, hätte auch mal sagen können, du leitet in der 74. Minute, da schmeißt ihr da drüben die Lichter an, macht euch nichts draus. So. Nee, bei uns denkt natürlich alle im Block, okay, da ist einer gestorben. So, weil ich meine, wir hatten ja die, wie du gesagt hast, wir hatten ja die Unterbrechung ewig lang, dass wir ruhig geblieben sind, die ruhig geblieben sind, weil man ja gesehen hat, dass im Block der Notarzteinsatz ist. Und deswegen war bei uns dann so komische Stimmung, weil alle dachten, es ist derjenige, der behandelt wurde, ist jetzt gestorben, deswegen schmeißen sie die Lichter an.
Ja, das war wirklich sehr skurril. Vor allem, man hatte irgendwie auch zu hören, das war ja auch schon nochmal irgendwie ein Einsatz auch auf der Gegengerade. Und dann kamen auch noch Blaulichter irgendwie rumgeflogen. Das war irgendwie alles komisch.
Ja, im Nachhinein haben wir auch unsere Fanbeauftragte gefragt, die Familie Franzi, was ist denn da drüben eigentlich los? Hat sie auch gemeint, ja, da ist ein Notarzteinsatz, aber schon der 7. dieses Spiel am Laufen. Sagt, ja, okay, also da brauchst du irgendwann gar nicht mehr supporten. Also, wenn es der 7. ja. Aber
man darf nicht vergessen, 15.000 Zuschauer
rein. Ja, aber Fasching Sonntag, sie leistet dann wahrscheinlich wieder ein bisschen am Pegel schon hochkommen.
Ja.
Gut, aber es hat schon auf jeden Fall nicht dazu beigetragen, dass jetzt die absolute Aufbruchstimmung
ist. Genau, das ist eben auch ein Block irgendwie. Dass jetzt geht's los. Keine Ahnung, also ich weiß auch nicht genau, was jetzt hier so passiert. Aber auf dem Feld hat sich jetzt auch nicht unbedingt niedergeschlagen. Und dann mit dem traurigen Höhepunkt, muss man wirklich sagen, wir hatten ja vor, dass wir das hier mit Malone, der jetzt nicht unbedingt beweglich ist, aber oha.
Ja, dass aus dieser Situation dann noch das 3-1 fällt, ich meine, dass du nicht an den Ball kommst und nochmal irgendwie zu einer eigenen Chance kommst, okay, geschenkt, dass der den irgendwie dann in der Eckfahne festmacht, aber dass er aus der Situation, aus dem Winkel, aus den Leuten, die um ihn rumstehen, noch das 3-1 macht, ist schon auch eine Frechheit.
Also, wir haben es vorher gesagt, irgendwie diese Einzelsituation irgendwie bei Halle, bei Münster. Und jetzt ist das ist ja alles schön gemacht. Aber du brauchst auch die passenden Statisten dafür, um diese Situation durchführen zu können.
Tatsächlich.
Und da ist irgendwie die komplette Defensive, inklusive Marius Funk, in diesem Moment schon wieder ja, im Kopf anscheinend, jetzt hat sie eigentlich damit abgefunden, dass das jetzt nicht mehr unbedingt
also 2-2 wird. Generell die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Schuss aus dem Winkel, der auch noch, sag ich mal jetzt, nicht wirklich ansatzweise gut war, dass aus der Situation ein Tor entsteht, da muss schon viel Glück dabei sein. Ich meine, wie gesagt, nichts gegen Marius Funk, aber dieser Mann hat sich an diesem Tag echt einen Bärendienst erwiesen. Also der hat erst legt man sich das selbst rein und dann beim dritten, also der Ball kann gar nicht reingehen. Wenn er diesen Ball nicht drankommt, dann geht er geradeaus durch den Fünfer, aber er kommt dran und deswegen geht das Ding rein. Also das ist schon, muss nicht sein.
Halb hoch in die Mitte war schon immer die beste Situation, um ein Tor zu schießen.
Aber mein Vater hat auch schon vorhin im Auto gesagt, also es, ob da jetzt das 3-1 fällt oder nicht, ist auch scheißegal.
Ja, klar.
Und dann hätte ich noch ein bisschen auf Bruder, jetzt lieber macht er in dem Spiel beide Böcke, als er ja. im nächsten Spiel den nächsten macht oder in Regensburg den nächsten.
Ja, also deswegen, das ist auch in meinem Kicker-Manager-Interesse.
So ja, lass ihn halt einfach ein, lass ihn dieses eine schlechte Spiel haben und dann wieder so wie das Spiel und dann sind wir alle wieder verloren.
So, und jetzt haben wir 5 Spiele nach der Winterpause, in der ich noch sehr euphorisch war. 3 Spiele grauenhaft, ein Spiel führte plötzlich wieder zur allgemeinen Euphorie und dann dieses 60-Spiel. Und jetzt sind wir wieder 5 Punkte hinter dem dritten.
Ja.
Wir waren mal dran, wir sind mal wieder weiter weg. Wir waren mal dran, wir sind jetzt wieder 5 Punkte hinten.
Ja, und wir sind halt auch nur noch 3 Punkte vor Platz 11. Das muss gehört auch noch zur Wahrheit dazu. Also.
Aber wie weit sind wir vor dem Abstieg, Martin?
Weit 1. Also, ich glaube.
Ja, 15.
Ja, guck. Das war eine super Saison.
Ja, super. Ich sag mal so. Wir sind eigentlich mit einer guten Ausgangslage reingegangen in die Rückrunde. Diese Ausgangslage hat sich jetzt nicht dramatisch verschlechtert, aber sie hat sich verschlechtert. Ich würde aber sagen, dass da noch alles drin ist, weil die anderen sind, also die anderen, die da oben irgendwie so komischerweise auch da sind, so wie Ulm oder Essen oder so, die sprechen jetzt auch nicht für Konstanz. Also
das ist halt echt das, wir reden jedes Mal über diese Konstanz. Also derjenige, der konstant bleibt, der steigt halt einfach auf.
Ja, deswegen stehen ja auch Dresden und Regensburg da oben, egal ob die 5-mal hintereinander verlieren, die werden die ersten und zweiten nicht mehr abgeben.
Ja, und wir sind wirklich weit von allem weg, was irgendwie auch nur mit Konstanz zu tun haben könnte.
Ja, richtig.
Aber wer weiß, ja. Vielleicht, du brauchst ja wirklich echt mal nur so eine Phase, in der du mal wirklich so viele Punkte bist und dann, wie gesagt, die anderen lassen alle liegen die ganze Zeit. Und dann ist da schon auch was drin. Aber
ja klar, du spielst ja auch noch gegen Ulm und Essen direkt. Ja, also klar, richtig. Wenn du da punktest, dann noch irgendwie so einfach deine Punkte holst, auch halt dann irgendwie so Pflichtsiege. Und das ist es halt einfach am Freitag zu Hause gegen Freiburg 2, die irgendwie mit Abstand letzter sind. Da zählen halt nur 3 Punkte, wenn du solche Spiele holst. Und die anderen werden genauso unkonstant spielen, wie sie es halt selber die ganze Saison machen und wir auch die ganze Saison machen. So, natürlich ist es realistisch immer noch möglich, dass da nach oben was geht, aber es bestätigt mich schon noch ein Stück weit, dass wir halt einfach ja, da wo wir stehen auch irgendwie hingehören, also zwischen 5 und 8.
Wer ist denn da so zwischen den Plätzen 4 und 11 noch prädestiniert, mal so schön uns vorbei zu marschieren?
Ja, Viktoria Köln.
Ja, die werden
auf jeden Fall noch weiterhin.
Gegen die werden wir auf jeden Fall keinen Sieg holen, das kann man schon mal... Boah. Kann man schon mal spoilern.
Boah, also Preußen Münster.
Da kannst du auch noch mal eine Spezialfolge aufnehmen über das Verhältnis zwischen uns und Viktoria Köln. Ich kann da, glaube ich, alleine 40 Minuten lang mich drüber aufregen, was es für Stadionverhältnisse gibt in Viktoria Köln.
Es ist ja schon mal nett, dass du es noch Stadion nennst.
Ja.
Das ist definitiv ein Respekt, den ich jetzt nicht erwartet hätte.
Ja, es ist unglaublich. Ja, das ist ein anderes Thema.
Acker mit Stufen.
Ich kann mich auch immer noch aufregen über 60, aber das ist auch ein anderes Thema.
Feel free.
Dass ich über alles aufregen.
Ja, aber also grundsätzlich ist es jedem zuzutrauen, da was da mindestens auf Platz 3 noch zu schielen. Also sowohl Ulm-Essen, aber halt auch ja, Sandhausen, Aue sind sowieso auch ehemalige Zweitligisten, denen das schon zuzutrauen ist. Keine Ahnung. Münster, Haching
als Aufsteiger. Ist ehemaliger Bundesligist.
Sandhausen macht halt das Ganze, Sandhausen macht halt den FC Ingolstadt, also die haben bei sich halt einfach jetzt, das sind abgestiegen in der ersten Liga, sondern haben sich einfach alles zusammengekauft an Zweitligaspielern, was nur irgendwie auf dem Markt erschwinglich war. Jetzt versuchen sie es irgendwo oben mitzuhalten, aber ich finde die zum Beispiel gar nicht relevant im Aufstiegsrennen. Also wirklich null. Die haben ja nichts geleistet. Die gewinnen die Spiele gegen die Schlechten und verlieren die Spiele gegen die Guten, also deswegen stehen sie da, wo sie sind.
Wie machen sie einfach so?
Ja, richtig, wie man das anders
so. Deswegen spielen wir nehmen da, wo wir sind.
Wir verlieren gegen Halle, aber gewinnen zu Hause gegen Dresden. Ja, genau. Das ist so zum Mäusemelken.
Ich sehe schon auf jeden Fall, wie Dortmund 2 halt jetzt da wirklich entspannt durchmarschiert, aber ja nicht relevant ist, weil sie nicht aufsteigen dürfen.
Oh, von Dortmund 2 habe ich auch so Angst. Die sind absolut der Favoritenkiller bis jetzt in der Rückrunde und dann haben die noch Justin Butler im Sturm.
So.
Das sind schon zwei Argumente, ja.
So. Spielen wir noch gegen Mannheim? Nee, haben wir schon.
Ja, aber nur.
Nur in Mannheim, wir spielen noch gegen Mannheim. Ja, oh genau. Gottes Willen, Jalen Hopkins wird uns auch noch mal ein paar einstecken.
Da kommen noch ein paar.
Oder mit Rot vom Platz fliegen. Irgendwas dazwischen wird es
irgendwas wird es sein.
Ja. Ja, gut, jetzt haben wir viel über Spiele gesprochen. Gegen wen spielen wir als eigentlich das nächste?
Ja, Freiburg 2 am Freitag. Also
ach,
kurz, jetzt kurz wenn, ihr den Podcast hört, wahrscheinlich schon bald oder vielleicht auch schon rum. Ja.
Freiburg 2 am Freitagabend.
Es geht, ich kann mir kein besseres Spiel auf dieser Welt vorstellen.
Klar, 2.500 Zuschauer. Ne? Hätten wir noch angenommen?
Ja.
Ja.
Also, wenn es regnet, dann weiß ich nicht, ob da eine 2 vorsteht. Nee, aber
wenn es regnet und wenn irgendwas gleichzeitig im Fernsehen läuft, dann sieht es schlecht aus.
Ich bin froh, dass es nicht Sonntagabend ist, dann können wir wieder mit dem Tatort in Konkurrenz gehen.
Das war nämlich auch so ein Ding gegen Münster. Da war auch, glaube ich, Handball-Halbfinale an dem Tag noch Deutschland. Da waren noch mal weniger Leute gewillt.
Das sportinteressierte Publikum aus Ingolstadt.
Stimmt, ja.
Schwierig. Ja, aber das sportinteressierte Publikum nach Ingolstadt, das schwimmt dahin, wo man gerade gewinnt.
Sag mal, sind wir mal nur froh, dass jetzt die Gefahr nicht zu groß ist, dass Ruhe für Freiburg 2 aufläuft.
Naja,
aber Christian Günther.
Christian Günther am Wochenende gespielt hat bei Freiburg 2, da ist nichts ausgeschlossen.
Das ist geschrieben, weil ich bin sehr froh, dass Christian Günther nicht auf der rechten Seite spielt und dann Seifert einfach mal weg bulldozert.
Ja. Bei Christian Günther auch vielleicht das Gute ist, dass der Mann einen kaputten Arm hat und deswegen sich nicht so traut, wie in der dritten Bauernliga dann großartig in Zweikampf zu gehen.
Ja, sonst ist ein Dittgen gleich wieder weg. Ja, ja gut, das so mit den Spielen eigentlich mal durch, oder?
Ja. Ich meine, ich wollte nur nochmal so ein bisschen auch die Tore, die wir jetzt nach der Winterpause quasi geschossen haben, kurz rekapitulieren, auch wieder, wie die gefallen sind. Mit viel Wohlwollen sehe ich zwei Tore aus dem Spiel raus, nämlich dieses Deichmann-Tor gegen Halle, das ist aber auch schon nach irgendwie dritter Ball nach einer nach einem Einwurf. So, und dann hast du aber zwei Elfer, Fröde nach einem Einwurf, Mause nach einem Eckball. Ja, und dann das einzige Tor ist dieses Gröning-Tor gegen Dresden, das ja auch aus dem Fehler des Gegners irgendwie steht, aber dann letztendlich gut rausgespielt ist. Für das, dass man uns ja in der Hinrunde irgendwie schon als beste Offensive irgendwie sehr gepriesen hat, ist das auch zumindest überschaubar, oder?
Ja gut, aber auch bei der besten Offensive haben wir irgendwie in der Hinrunde auch schon gedacht, naja, da gewinnst du halt dann wieder so zufällig 4-1 in Freiburg oder so, weil ich auch nicht weiß genau, warum.
Ich wollte gerade sagen, das ist wieder das Ding, jetzt schießt du halt in, was haben wir gehabt, 5 Spiele, schießt du 1, 2, 3, ja, schießt du 6 Tore in 5 Spielen, aber dann schießt du halt gegen Freiburg 2 mal ganz schnell 5.
Ja. Und dann sieht es halt irgendwie ganz nett aus.
Und dann checkt Janik Maus dann wieder ganz oben, weil er 3 Dinger gemacht hat gegen Freiburg 2. Und dann freuen wir uns alle.
Die beste Stimme aller Zeiten.
Also, wow, Wahnsinn.
5 Millionen für ihn kriegen, ja.
Ja, ich bin froh. Also ich bin eh sicher, dass Maus weg ist, wenn die Runde rum ist. Da bin ich froh, wenn wir jede Million mitnehmen, wie viel man kriegen.
Ja, ja. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, vor allem wenn wir nicht hochgehen, dass Maus dann nicht zu halten ist.
Ich glaube, selbst
wird jetzt hier auch seine Zelte nicht aufschlagen.
Nee, das hat man ihm auch angemerkt. Ja. Dass er sehr versucht, keine Bindung großartig aufzubauen.
Ist nett gesagt.
Servus Schanze, an dieser Stelle machen wir so einen kleinen Cut, weil uns mal wieder aufgefallen, dass wir doch etwas länger geredet haben. Und um dem zweiten Thema, das wir noch besprechen wollen, nämlich die 20 Jahre Geburtstagsfeier des FC Ingolstadt, hat den Respekt und den Raum zu gewähren, den es wirklich auch verdient hat, trennen wir das Ganze auf in eine kleine Sonderfolge, die ihr dann ja, wahrscheinlich so in einer Woche hören werdet. Bleibt gespannt. Bis dahin. Servus Schanzer.